Hallo liebe Popkultur-Beichtstuhl-Jünger, ich bin wieder zurück aus meiner kurzen Auszeit. Die Schreckensherrschaft des Archivars und seines Schergen.
Archivar war einmal.
Mako oder Spanish Mako oder Mexican Mako oder was auch immer ist na, vorbei.
Spanish
Mako. Spanish Mako. Ich bin wieder zurück und freue mich trotzdem, obwohl sie eigentlich totale Piep sein, wieder eine neue Folge des Popkultur Beichtstuhls aufzunehmen. An meiner Seite, zu meiner Linken, in der roten Ecke, der, wie wir es sehen, beschreiben, hat sich ja äußerlich sehr verändert, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Gratis auf Wish bestellt. Er ist trotzdem immer noch wunderschön. Oh. Der Bart gepflegt wie eh und je, die Brille geputzt. Das Archivarbüchlein aufgeschlagen, der liebe Enti.
Hallo, liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt wieder zu dritt aufnehmen, zu dritt in einem Raum und begrüße auch ebenfalls alle an die Endgeräte.
Hallo an den Endgeräten, an euren Radioempfängern. Zu meiner Rechten in der blauen Ecke sozusagen, nicht politisch gesehen, sondern nur wegen seiner Shorts in der blauen Ecke, der Mann, der gern ins Wort fällt, weil er so viel zu sagen hat, auch über Popkultur, ist der liebe Mako. Mit seinem wunderschönen, japanisch angehauchten T-Shirt.
Konnichiwa. Hallo.
Japan Mako.
Ja, für eine neue Person. Kann ich, mal, ich weiß noch nicht, wie viele Instagram-Profile ich jetzt noch erstellen muss.
Wie viele noch erstellen darfst?
Wie viele Follower hat denn der Nocco schon?
16. Ja, fast mehr als ich schon.
16, ich habe halt nachgeschaut.
Okay. Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder zusammengefunden haben und zusammen ein bisschen podcasten.
Heißt das podcasten. Also ich bin
Innsbruck.
Podcast. Ich muss ein Lob aussprechen. Ich habe mal zum ersten Mal einen Podcast von uns ganz angehört.
Ja, habe ich noch nicht geschafft.
Er ist wirklich sehr unterhaltsam. Langes Vorgeblänkel, viel Input, sehr, sehr viel Input. Lustige Anspielungen auf Marvel. Haha, hihi. Sehr viel gelacht. werden wir einen Marvel in den Nick Fury mit dem David Hasselhoff noch anschauen. Toll. Na, hat mir sehr gut gefallen. Sehr großes Lob.
Danke.
Du könntest es auch ohne mich.
Das geht runter wie Öl.
Es war echt ein bisschen eine andere Erfahrung, weil das wissen jetzt die Zuhörerinnen nicht und der Michi weiß es auch noch nicht, aber vor Jahren schon war es mein Traum, einen Podcast aufzunehmen mit Marco zusammen. Der Traum ist jetzt so ein bisschen indirekt in Erfüllung gegangen, weil uns der Michi als unser Podcast,
Producer.
Als unser Producer und wie sagt man, Ziehvater, Mentor Vorbild,
quasi der
Mentor,
Mr. Miyagi.
Als unser Podcast Mr. Miyagi, unser Podcast Mentor uns das ermöglicht hat, dass wir jetzt zusammen einen Podcast aufnehmen. Ja, und ich finde, wir können uns schon ein bisschen auf die Schulter klopfen und nichtsdestotrotz bin ich jetzt sehr froh, dass der Mich wieder da ist.
Ja, ich bin auch so froh. Ja, übrigens, ist. Kurz zum Erwähnen, der letzte Podcast in einer Aufnahme durch, 2:20, glaube ich.
Ja, genau.
Ohne Pause. Kann aufs Klo gegangen, ist gar nichts.
Fast wie zu unseren Anfangszeiten. Wo wir noch jung waren, wo wir nicht alle 10 Minuten aufs Klo müssen.
Ich mache da jetzt einfach am Boden da immer.
Nein,
sind nicht meine Wohnung.
Ich freue mich auch dann wieder auf die super Verpflegung danach, auf die gute Pizza Marinara, was wir letztes Mal genossen haben.
Ja, okay, gut. Da muss man jetzt was dazu sagen. Es hat doch so eine Art, seit wir alle drei geimpft sind und zu dritt in einem Raum aufnehmen, hat sich so ein bisschen als Tradition verfestigt, dass wir nach der Aufnahme Essen bestellen. Und beim letzten Mal haben die beiden Jungs Pizza, also wir haben uns ausgemacht, dass wir Pizza bestellen nach der Podcastaufnahme. Und nachher hat es geheißen, was will man für eine Pizza? Und hat es für beide geheißen, eine Margarita.
Ah, ja. So,
ja, okay, gut.
Neu ist also richtig.
Ja, jetzt ist mir natürlich beim Online-Bestellen am Handy ist mir ein kleiner Fehler passiert. Nämlich habe ich statt der Margarita eine Marinara bestellt. So, die ist jetzt phonetisch, sind die beiden Pizzen sehr nah beieinander.
Ja, aber nur,
Jetzt sind wir uns einmal ganz ehrlich. Jetzt rein, als nur prämissemäßig sind sie auch sehr nah beieinander, oder?
Es ist wie wenn ein Hamburger und ein Cheeseburger nah beieinander sind. Seien sie nicht, sind zwei unterschiedliche Gerichte.
Ja, aber wer mit einer Margarita zufrieden ist, ist doch mit einer Marinara auch nicht wirklich enttäuscht, oder?
Doch. Ich hab's erlebt. Ich kann aus Erfahrung
sagen. Beide erlebt, die war schon ein bisschen enttäuscht.
Doch. Ja, aber ich hab sie ja dann spendiert.
Danke. Die 3,50 Euro. Ja.
Aber der erste Satz war, hast du die Schuld sofort bei mir gesucht.
Ja.
Weil du hast doch zugeschaut, wie ich das bestellt habe. Ja, ich habe auf die Größen von den Pizzen geschaut. Entschuldigung, dass ich nicht.
Gott sei Dank hast du gleich klar,
dass ich der Aufpasser bestellt. Die ganze Zeit geschaut habe.
Ich muss dazu sagen, dass ich habe mir eine ungarische Salami-Pizza mit extra Mais, extra Knoblauch und extra Sardellen bestellt. Meine war sehr schmackhaft.
Ja, ja. Wirklich. Also, ja. Ja. Man muss aber zum Ende der Verteidigung sagen, er hat uns ein Stück angeboten. Aber wir wollten eigentlich nur Margherita. Also einfach nur die Königin der Pizza. Ich habe es abgelehnt,
damit man den Witz weiter durchziehen
kann. Ja, das ist genau das. Genau. Ja, er hat es beide abgelehnt, damit es mich schämen kann. Ja,
genau. Ja. Mhm. Aber so sind wir zweimal, sind wir satt geworden, weil beim ersten Mal hat auch schon der Ente zahlt, da war es aus. Beim nächsten Mal zahlt der Nächste. Ich freue mich auf meine Marinara heute.
Gut. Okay.
Na, dann starten wir, oder? Was mit dem Vorgeplänkel, diesmal nicht spezial, sondern klassisch, wer will anfangen? Wie geht's eigentlich? Was habt ihr gemacht?
Ja, bitte.
Soll ich anfangen?
Michi, weil du jetzt zum ersten Mal wieder
aus
deinem wohlverdienten Podcast-Urlaub
zurückgekommen bist. Ich habe mir ganz viel gedacht. Nein, ich habe eine lustige Geschichte. Ich finde sie lustig. Auch Podcast. Popkultur angehaucht. Ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe, bei einer großen Fastfood-Kette hat es vor kurzem so Superheldenfiguren gegeben aus Stoff. So kleine Stofffigürchen zum Größe, so ungefähr 8 cm.
Nein, bin ich nicht gleich, ne?
Ganz nett, da hat es halt DC, nicht Marvel, DC-Figuren
gegeben. Ja, wieso hast du es nicht mitgekriegt? DC ist ja dein Ding.
Ist dein Fandom.
Verdammt, habe ich verpasst.
Und da habe ich uns Wonder Woman und Batman gegönnt. Für die Debbie Wonder Woman und für mich Batman. Ich habe schon Geschenke gekriegt. Marco übrigens ist
Werner. Ja, vielleicht habe ich heute was mit.
Nikolaus. Jedenfalls habe ich uns da Batman und Wonder Woman gegönnt und die sind immer bei mir hinten im Auto gehängt, also auf dem Fahrer- und Beifahrersitz hinten. Und letztens waren wir in Deutschland und ich bin so ein Typ, wenn ich was. Kann man da voll reinsteigen, wenn ich was verliere. Ja? Und dann sitzt die Debbie, ist dann hinten gesessen und sagt so, du, wo ist denn eigentlich der Batman? Und dann ich so, warum? Ja, der ist nicht mehr da, da hängt nur die Wonder Woman. Und dann ist bei mir natürlich schon das kindheitliche Drama im Kopf losgegangen, dass man gedacht hat, oh Gott, wo ist der? Der liegt jetzt irgendwo außen, ganz schmutzig im Regen und ist ganz traurig, weil er nicht mehr bei uns ist. Und dann habe ich eigentlich die Sekunde drauf auf Will haben und eBay und überall gesucht, um diesen Batman wieder zu finden. habe ihn dann auch gefunden. Da war dann Preisverhandlungsbasis. Dann habe ich gedacht, okay, nein, das probiere ich jetzt gar nicht. Und dann habe ich durch Zufall rausgefunden, dass in Deutschland in die McDonald's, in der großen Fastfood-Kette.
Oh yeah.
Ja.
Der Werbe vorbei. Das ist vorbei.
Und mir jetzt. Vom Burger King gesponsert. Scheiße. Entschuldigung, Wendy's und Kentucky Fried Chicken.
Und Wiener Schnitzel.
Na, und dann habe ich mitgekriegt, dass diese Kette eben in Deutschland gerade bei der Junior-Tüte, oder wie es jetzt heißt, wie heißt es jetzt?
Happy Meal.
Happy Meal, diese Figuren wieder dabei hat. Und wir waren eben gerade in Deutschland und dann war meine Mission für den Rest des Familienbesuchs, McDonald's zu besuchen und dort nach dieser Figur zu fragen. Und wir waren beim bei der CD-Präsentation von meinem Schwager und die war so um 11 aus. Und wir haben meine Schwägerin und Norbin im Auto gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt noch kurz ins da bei Mac vorbei. Ja, warum? Ja, ich muss was fragen. Ja, okay, passt. Sind wir da ins Mac, dann bin ich da rein. Und da gibt es ja jetzt immer Bestellen und Online-Bestellen. Und ich bin zu einem Bestellenschalter und gehe halt hin mit der Maske. Und dann sagt sie, ja, also ihr hat gern so eine Batman-Figur Kraft. Und dann sagt sie, ja, das sind Surprise-Packungen. Also sie weiß nicht, was geben. Da drin ist. Mhm. Und dann hat sie so, dann gesagt, ja, mein, ich brauche da unbedingt den Batman. Kann ich nicht einigen und schauen? Und dann sagt sie, ist sie so zurück und hat so hinten die Packungen eingedrückt und so reingeschaut. Na, also bei 5. Und daneben mir ist sie so, oh, come on, was will ich?
Ich will den Burger auch fressen.
Hat sie halt so weit und sie so, ja, ich kann noch eine reinschauen. Und dann schaut sie so und dann kriegt sie so ein freudiges Gesicht und sagt so, ja, ist es das? Und ich so, na, das ist Bad Girl. ja, aber ja, über den, ja, dann, ja, hab ich gesagt, ja, passt, dann nehme ich halt den mit. Warum auch immer. Dann habe ich den halt gekauft, dann 3 Euro bin ich aus, das Auto und hast du gekriegt? Nein, ja, okay, passt.
Was hast du denn da?
Ja, aber jetzt haben wir mal, ich gesagt, aber jetzt haben wir mal Bad Girl.
Wie lange hat das gedauert, die ganze Aktion?
Ja, eine Viertelstunde.
Ah, okay.
Ist ganz okay. Ja, aber für den, der okay. was auf seinen Burger bestellen wollte, war es natürlich relativ lang. Dann ins Auto, ja, hast du, nein, habe ich nicht, aber Bad Girl habe ich, ja, okay, zumindest haben wir Bad Girl, ist ja okay. Passt, dann sind wir heim, am nächsten Tag wieder, okay, wieder Google, ah, da ist ein Mac, ja, da fahren wir noch vorbei. Wieder kein Erfolg, dann habe ich mir schon gedacht, okay, die Geschichte endet nicht gut für mich. Und dann am Heimweg auf der Autobahn sind wir dann zu 2 Macs gefahren. Beim zweiten dann war relativ wenig los, der war relativ klein. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ich muss mir was Besseres einfallen lassen, das geht so nicht. Den nehmen wir nicht ernst. Dann bin ich hin und habe gesagt, ja, mein Neffe hat
Leukämie und hat, wünscht sich.
Na, soweit, das war beim nächsten Mäcki dann vielleicht. Ich habe gesagt, mein Neffe hat seinen Batman verloren.
Ja.
Und er möchte unbedingt den Batman wieder.
Also diese Geschichte haben sie schon 10-mal gehört am gleichen Tag.
Und er dann so, und ich habe gesehen, in der Auslage ist noch einer, oder? In dem Schaufenster. Und dann sagt er so, das war halt. So ein McDonalds-Mitarbeiter, und der hat es mir, weiß nicht, ob er mich richtig verstanden hat, mit der Maske, und der hat dann so, ja, ich kann schauen, und dann, aber er muss seinen Chef, und er ist da, also ich glaube, es gibt so 3 Hierarchien, den Verkäufer, und da gibt es so einen Mittelchef, und da gibt es nur den Filialleiter.
Okay. Und einen Batman, ganz oben.
Und einen Batman, und dann ist der Mittelchef quasi, ist dann hin, und was ist los? Und er sagt, ja, sein Neffe hat verloren, das Batman, und nachher ist der, hat sich hinkniet und hat angefangen, alle Packungen aufzumachen. Von der und hat in jeden eingeschlagen. Da sind da einfach sicher 50 Packungen gelegen von den Figuren. Und dann ist der Oberchef gekommen, also der Filialleiter, und der hat gesagt, was ist denn da los? Was macht sie da? Und dann der andere so, wieder so eine Packung aufdrückt, schaut zu ihm auf und sagt so, ja, vom Kunden, der Neffe, hat sein Batman verloren und jetzt ist da Weltuntergangsstimmung. Und ich bin so ausgestanden und habe gesagt, okay, er muss jetzt ja nicht wissen, dass ich der Neffe bin. Und er hat halt da weiter aufgerissen und hat auch keinen Batman gehabt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, kann ich vielleicht, ich würde auch den da drüben nehmen aus dem Schaufenster. Ist auch kein Problem.
Ist Ausstellungsstück.
Und dann hat der erste, mit dem ich geredet habe, ist dann so, hat irgendwie da den Schlüssel her, hat so aufgesperrt und hat mir den Batman so gegeben und hat dann so quasi so, ja, passt schon, geh jetzt einfach. und dann bin ich aus und ich weiß jetzt, dass ich zu dem McDonalds auf der Autobahn wahrscheinlich eher nicht mehr vorbeischauen
werde. Was zur Hölle? Wie ist ein emotionales Bonding zu dem Ding?
Ey? Ja, keine Ahnung, den habe ich halt gehabt.
Das habe ich schon 10 Minuten gehabt.
Was passiert, wenn du was verlierst, was schon länger als 10 Minuten hast?
Ja, dann werde ich die Welt auf den Kopf stellen. Dann werde ich wirklich die Welt unterrichten. Aber es war dann, ich habe dann ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt, wo ich dann mit dem Batman aus. Ich habe mich voll gefreut, weil ich ihn wieder habe und er hängt wieder im Auto. Aber ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt, weil vielleicht hat jetzt der, ich hoffe nicht, dass der jetzt seinen Job verloren hat oder so. Also auf diesem Weg, entschuldige mich bei allen Mitarbeitern, die sich jetzt da.
Ja, das wird jetzt jahrelang wird das erzählt werden, mit dem Neffen, der den verloren hat.
Und jetzt haben, aber er hat seine Hero-Story, weil er hat mir quasi.
Die
Origin-Story von Batman quasi.
Ja. Ich hätte gedacht, dass er am Ende nochmal auftaucht, aus deinem Auto, nachdem das alles abgezogen
ist.
Nein,
habe ich alles abgezogen.
Ist er wirklich weg? Ist er mit einem Batwing und einer Bombe wohin geflogen? Und dann weiß man nicht, ob er jetzt noch lebt oder nicht.
Ich habe immer kurz gedacht, wo du gesagt hast, du hast auf eBay geschaut und ich genau den gefunden, aber er wollte 400 Euro dafür. Und das ist nämlich jeden Euro wert.
Das steht in der Beschreibung ganz rar, weil der hat dem Host vom Popkulturbeichtstuhl gehört.
Er hat genau gesehen, wie er ihn verloren hat.
aber das war.
Ich habe da was zum Vergleich, weil es um den Batman geht, gell? Wie lange hast du den insgesamt gehabt?
Man war der so einen Monat oder so vielleicht.
Okay. Irgendwann in die 90er, ich weiß nicht, wie alt ich gewesen bin, es war, glaube ich, es muss Volksschulalter gewesen sein. Also irgendwann zwischen 88 und 92.
Jahre.
Zwischen 88 und 96.
Irgendwann zwischen 1988 und 92 habe ich von meinen Eltern zum Geburtstag von Kenner in Ghost Bopper kriegt. Das war so ein Ghostbusters-Spielzeug, das war so ein schwarzes. Kenner hat oft Sachen gemacht von Ghostbusters, so Ghostbusters-Spielzeug, das nie vorkommen ist im Film oder im Zeichentrick. Das war The Real Ghostbusters gebrandet, also von der Zeichentrickserie. Und die haben halt oft so Sachen so damals haben sie oft Spielzeug gemacht, das halt in die Serie nicht vorkommen ist. Und das war so eine Art Nerf Gun. Das war so ein schwarzer Ecto, also Proton-Back-artiges, oder vom Look her wie ein Proton-Back-artiges Schießwerkzeug, wo du so gelbe Schaumstoffpfropfen vorne reinstecken hast können und dann vorne rausschießen. Und kannst du dir vorstellen, wie sich der Kleine endlich gefühlt hat, wo er das Ding für seine Eltern zum Geburtstag kriegt? Hey, ihr habt das gehütet wie einen Schatz. Ihr habt mit dem kaum gespielt, weil das war für mich so, ey, das war für mich unfassbar, dass ich das Ding gekriegt habe. Und ein Kumpel von mir hat das auch gekriegt und da waren so Ghostbusters-Stickers auf der Seite mit dem Geist. Und der hat innerhalb von den ersten 2 Wochen, wo das gehabt hat, wir haben immer Ghostbusters gespielt zusammen miteinander, und innerhalb von den ersten 2 Wochen, wo das gehabt hat, hat er den Sticker einfach abgerissen, abgekniebelt so und weggerifft, also abgerifft. Und ich habe mir gedacht, so, hey, das darf doch wohl nicht wahr sein, damals schon. So, und das Ding habe ich jahrelang bei jedem Umzug und immer mitgeschleppt. Und jetzt, vor kurzem habe ich es gesucht, weil ich für die Instagram-Seite ein Foto machen wollte, und ich finde es nicht mehr.
Oh Gott.
Ja, es ist weg. Ich finde es weder zu Hause, es ist nicht jetzt da in einer neuen Wohnung, es ist nicht zu Hause, es ist nicht bei meiner Schwester, ich weiß nicht, wo ich nur danach suchen soll. Es ist einfach weg. So.
Jetzt haben wir mit dem Batman auftauchen.
Ja, ja, eben. Und dann haben wir mal kurz gedacht, soll ich mal ein neues auf eBay bestellen, weil die sind nicht einmal, der ist jetzt neu rausgekommen, es gibt das Spielzeug wieder neu aufgelegt, jetzt im Zuge vom neuen Ghostbusters-Film. Und die alten, die originalen, kosten nicht einmal so viel, die kosten, was nicht, 20, 30 Euro, das sind teuer. Ich habe mir gedacht, na, wenn es nicht meiner ist, dann brauche ich ihn gar nicht mehr.
I feel you.
Wenn da nicht der Sticker abgeribbelt ist.
Na eben, bei mir nicht. Bei mir war der Original noch oben.
Ach so, nur beim Kollegen.
Ja, nur beim Kollegen.
Kauft er nicht vom Kollegen.
Ich hab so aufgepasst
auf das Ding. Vielleicht hat Kollegen, aber den kaufst du nicht wegen dem Sticker wahrscheinlich.
Oder? Ich kann mich erinnern, dass ich den vor 10 Jahren noch gehabt habe. Ich weiß nicht, da ist bei irgendeinem Umzug ist der irgendwie in den Verstoß geraten.
Okay. Aber ich habe passend zu deinem Thema, weil heute spielen wir uns die Bälle, das läuft schon wieder super. Weil du vorher gesagt hast,
Du
so. Eigentlich. So. Origin Story hast du gesagt, und heute ist der Teaser-Trailer für Lightyear online gegangen. Also ja. Heute, am Tag der Aufnahme, ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt, die Origin-Story von Buzz Lightyear, Pixar, du?
Ich habe gesehen, dass es das gibt, aber ich habe es nicht angeschaut.
Schaut, also es ist ein Teaser-Trailer, ist mit einem Song von David Bowie hinterlegt und schaut sehr, sehr cool aus. Also, ich glaube, ich habe eine Star Wars-Anspielung gesehen, schaut sehr, 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 sehr lustig aus, kommt nächstes Jahr raus, quasi wie der Buzz Lightyear. Also, wie glaube ich, die Vorlage fürs Spielzeug.
Also, kurze Frage, geht's wirklich, ist es, also spielt es wieder in der Spielzeugwelt?
Ich bin in der Weltwelt.
Ist es Science Fiction quasi?
Genau, es ist ein Science-Fiction-Film über die Person, auf der der Buzz Lightyear basiert, die Spielzeug.
Irgendwie würde ich es anders schon cooler finden fast.
Wer weiß, ob da nicht noch irgendwas kommt. So
irgendwie. Ja.
Ja, aber das ist auf jeden Fall ganz, ganz cool. Und eben der zweite Ball vom Andy. was vom Andy gekommen ist? Ja, Ghostbusters-Spielzeug. Also. Folgt sie Ghostbusters auf Instagram, Ghostbusters News oder irgendwas.
Ja.
Es ist unglaublich, wie viel Merch es da in Amerika gibt. Und ich bin richtig, richtig neidisch. Weil es gibt so viel, so coole Sachen. Und ich finde bei uns, ich war jetzt schon lange nicht mehr im
USA.
Hiesigen also. Spielwarenladen. Okay. Aber irgendwie beneide ich sie schon drum, was es da alles gibt. Also die ziehen ja Merchandise-Maschinerie auf wie zu den besten
Star Wars-Zeiten. Das ist das Proton-Back von ihnen?
Was ich geschickt habe?
Ja?
Ja.
Ist es von Hasbro selber? Ja. Ist es wirklich Originalgröße, wie es im Film, weil es gibt ja aus dem Film die Requisiten, es hat ja das Action-Back gegeben, das quasi mit Lichtern und allem und Geräuschen war.
Für und echte Energie einstrahlen.
Nein, aber also mit echten, halt mit die, das war quasi, mit, dann hat er noch Stromversorgung gehabt. Und dann hat es eine zweite Variante gegeben, die einfach nur ein Prop war. Und das ist jetzt ja von Hasbro, das hat wirklich, so wie ich es gesehen habe, Lichteffekte und alles, oder?
Es ist auch eher ein Teaser-Trailer gewesen. Ich weiß nicht, ob sie es schon revealed haben. Ich glaube, sie revealen es jetzt dann. Aber das schaut mal aus wie so ein wirkliches Prop-Replika.
Ja, weil im Teaser sieht man, wie so ein Lichtleiste nach oben fährt und man hört das Bauer-Abgeräusch, das ikonische.
Und ich hoffe, dass es
so ist.
Mach mal nach, das probier mal. Na, das ist es nicht.
Na. Sag mir jetzt auch nichts. Was für Film? Aber jedenfalls
Nightmare. Ja, jetzt, Moment mal, jetzt machen wir einen Vergleich. Jetzt mach das einmal der Marco nach, das Bauer ab.
Du schneidest das dann ein, ja.
Oh, ja, das war okay. Und Michi jetzt, ja?
Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie es klingt.
Ja, von allem aber ein bisschen was hernehmen können vielleicht, ja.
Oh, ich schneide da wirklich das Originalgeräusch dann ein. Das Vergleich jetzt. Gut.
Okay.
Sollen wir klatschen? Ne?
Darf ich kurz was, jetzt muss ich kurz dazwischengrätschen mit einem kleinen Ghostbusters.
Reingegrätscht.
Ghostbusters Fun Fact. Ich habe vor kurzem mit der Rebecca, vor kurzem ist auch schon wieder ein Jahr her, glaube ich, mit der Rebecca Ghostbusters geschaut. Und ich habe das halt damals zum ersten Mal auf Netflix geschaut. Und auf Netflix ist es, glaube ich, in Full HD. Vielleicht sogar auf 4K, ich weiß es gar nicht mehr. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, ich habe früher Ghostbusters auf einer VHS-Kassette gehabt, die der mein Großcousin, also der Cousin von meinem Vater, für mich auf Pro7 oder RTL aufgenommen hat. Und das war die einzige Kopie von Ghostbusters, die ich gehabt habe. Also als vom Fernsehsignal aufgenommene VHS-Kassette von früher. Dementsprechend war die Qualität, weil ich sie ja sehr oft angeschaut habe, war der Film neben die unendliche Geschichte, den ich am öftesten angeschaut habe. Und da hat man Folgendes nicht gesehen. Im Sedgwick Hotel, wo der Slimer zum ersten Mal vom Ray Stantz beobachtet wird, wo im Ray Stantz die Zigarette so an der Unterlippe hängen bleibt, bei der geilen Szene, da trinkt der Slimer eine Flasche Wein, er säuft eine Flasche Wein aus. Und der Wein bullert unten aus dem Slimer wieder aus. Der Wein fließt durch und durch und plätschert unten auf dem Boden. Ich habe das nicht gewusst, das hat man in der furchtbaren VHS-Qualität nicht erkannt. Ich habe immer gemeint, ja, der säuft halt den Wein und frisst die ganzen Sachen.
Das war für mich alles wieder unten aus.
Ja, das war für mich komplett neu, das habe ich vorher nicht gesehen.
Das war bis jetzt noch nicht aufgefallen.
Ja, weil das Slimer ein Geist ist.
Und, ah. Ja.
Und Filmstart.
Aber in der Zeichentrickserie ist dann immer schon viel.
Ja,
ja eben, genau. Ja, das landet in ihm, ja.
Geist der Mark.
Ja. Da fährt sogar Bus einmal.
Kommt aber wieder raus jetzt. Also kommt jetzt nächstes Monat, wenn das diese Folge online geht.
Ja, habt ihr den aktuellsten Trailer, habt ihr wahrscheinlich angeschaut, oder?
Oder Sidetrain Blackout? Ich habe keinen Trailer mehr angeschaut.
Nein, ich habe nur zwei Trailer angeschaut, den ersten und den kleinen Teaser mit dem Mini. Genau. Und jetzt nichts mehr an. So.
Also ich habe jetzt nur gesehen, dass die Radio Nukular-Jungs waren in der Pressevorführung. Warum waren wir dort nicht? Ja, waren in der Pressevorführung. Weil der sich um das kümmern muss, Urlaub war. Und weil es in Innsbruck wahrscheinlich keine Pressevorführung gibt. Aber und die haben gesagt, anscheinend sehr, 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 sehr emotional und sehr gut.
Okay. Ich habe den Trailer gesehen und dann ist mir eins aufgefallen und ich glaube, das hat natürlich wer in die Kommentare geschrieben, weil ich habe keine eigenen Gedanken und so. Beim Trailer gesagt, oh, hoffentlich ist das nicht so was Kinder retten die Welt Film. Und dann habe ich gedacht, stimmt, irgendwie mag ich das meistens nicht, wenn irgendwie so Kinder in Filmen dargestellt werden, als wenn die alles schaffen und so gut sein. Weil ich brauche zurückdenken an meine Kindheit, was habe ich geschafft? Ja, die Hosen zerreißen beim Spielen. So,
ich bin irgendwie froh, dass ich den Baby Buddies Podcast nicht mit dem Marco habe. Weil Kinder können nicht alles erreichen, die können nicht alles schaffen. Das ist ein kleiner Scheißer.
Ja, aber.
Naja, wenn man sich so selber denkt.
Kinder retten die Welt, das ist irgendwie so Spy Kids oder irgend sowas.
Ja, aber so, glaube ich, so extrem wird
es
nicht.
Nein, ich hoffe eben auch nicht, dass es. Und ich glaub, vielleicht ist da nicht so schlimm.
Also, ich glaube, dass halt so ein bisschen Stranger Things Vibe hat, weil da sind auch Erwachsene mit dabei, die einen Teil übernehmen, aber auch die Kids. Oder? Also, weil der Paul Rudd spielt ja auch mit. Ich glaube, der hat schon eine größere Rolle, oder? Der ist nicht gleich Bystander quasi.
Ey, der Paul Rudd hat so eine fantastische Karriere hingelegt. Hey. Das ist echt der Wahnsinn.
Mhm. Von Anchorman zu Ant-Man zu Ghostbusters-Man.
Das ist unfassbar. Hey. Der
macht alle Mans.
Alonik, der Marco hat mir mal, es gibt ja den Film auf Netflix und die Serie Wet Hot American Summer.
Der ist auch schon dabei.
Ey, und in dem Film, also der Film Wet Hot American Summer, der ist wirklich, ich meine, Geheimtipp wird es nicht sein, aber ich kann jedem nur empfehlen, der auf so Komödien steht wie eben Dumm und Dümmer, wo man immer denkt, sowas gibt es nicht mehr. Ich meine, Wet Hot American Summer ist auch schon ein bisschen älter.
Ja, ist schon.
Aber der Film ist so lustig und der Paul Rudd hat so eine unfassbar lustige Szene, die du mir eben gesagt hast, hier acht drauf. Es gibt in der, also wenn ihr, sollten jetzt unsere Zuhörerinnen mein Tipp wahrnehmen und den Film schauen, dann achtet jetzt mal auf die Szene, wo der Paul Rudd in der Mensa oder im Speisesaal Essen auf den Boden schmeißt. Ey, die Szene, das ist der Wahnsinn. Ey. Das ist so lustig, der Typ. Das ist, ja. Ja, und von da ist quasi von Wet Hot American Summer dürfte eine von seinen ersten großen Rollen gewesen sein.
Ist der nicht sogar bei Clueless der Bruder?
Ach so, stimmt.
Das dürfte um die Zeit auch gewesen sein. Mhm. Und das ist ja der Gag. Er schaut immer noch gleich aus wie damals in den Filmen.
Stimmt, ja. Ja, das ist echt der Wahnsinn. Ja, der ist auch so, so alterslose
Typ. Not me.
So ein altersloser Typ irgendwie, ja. Gell? Ja, weil wie alt ist er? Der ist ja Mitte, ist der 50?
Nein, 50 ist er gleich.
Mitte 40?
Mitte 50? 40 ist er gleich. Du bist der Archivar.
Ja, wieso haben sie das nicht recherchiert?
Ja, weil ich nicht gewusst habe, dass es um Paul Rudd geht.
Also,
wobei es müsste
es immer, geht immer um Paul
Rudd. Ja, richtig, ja. Genau.
Warum geht es nicht um Paul Rudd?
Paul Rudd ist
ich hätte gesagt 52.
52, ja, ja, okay. Gut, dann ist er ja wesentlich älter.
Hast du nicht kurz angerufen? Hat
ich habe schon angerufen. Herr Paul, wie alt bist du eigentlich? 52. Okay, danke. Michi out.
Michi an Ant-Man.
Michi an Ant-Man. Michi calling Ant-Man. ja, nein, also Ghostbusters-Merch. Ich werde jetzt doch mal dann in die Spielbahngeschäfte schauen, ob es vielleicht bei uns auch ein paar coole Sachen gibt zum Abstauben.
Ja. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl. Also die richtig guten Sachen wird es bei uns nicht geben.
Nein, da gibt es halt auch viel in so Walmart und so
ja,
Läden,
eben, ja.
Die es bei uns nicht gibt. So irgendwelche Exclusives.
Ohne Werbung natürlich. Aber mir kommt vor, Müller hat schon okay Sachen.
Ja.
Von was das angeht, oder?
Ja.
Smith auch ohne Werbung eigentlich auch. Smith hat schon auch, die geben jetzt richtig Gas.
Weil wieder ohne Werbung Toys R Us gibt es ja nicht mehr bei uns.
Nein, das ist Smith Toys, oder?
Ja. Ist das jetzt Smith
Toys? Ja. Okay. Mhm. Mir kommt vor, bei Müller ist es so, die haben vor allem bei den Funkos ohne Werbung. Also
Werbung,
alles,
ich bin Funko, alles, schon Werbung?
Immer alles selber gezahlt bei den Funkos. Die haben schon manchmal so Exclusives. Also das ist schon auffällig.
Ja.
Müller. Aber ja.
Ohne Werbung. Okay.
Ja. Seit du das gesagt hast, schau immer bei Müller nach irgendwelche Funkos.
Ohne Werbung.
Ja, egal. Also Merch, schauen wir. Ja. Alle mal, ob wir was kurz finden. Marco vielleicht für uns auch. Und dann habe ich noch zwei schnelle Sachen. Computerspieltechnisch. Oh. Guardians of the Galaxy ist gestern rausgekommen.
Hast du schon?
Nein, der also. Kevin hat's und er findet es sehr, sehr gut, überraschend gut.
Mhm.
Die Reviews sind alle sehr gut, die Story soll gut sein, das Kampfsystem soll super sein. Ich habe das demnach auch noch nicht. Ich werde es jetzt dann holen und mal ausprobieren, aber ich glaube, das ist ziemlich witzig, weil ich habe ja Avengers jetzt probiert, weil es im Game Pass ist.
Mhm. Das ist auch mein Thema.
Ich finde es ganz, also Avengers finde ich ganz okay, aber kann man dann bei dir noch tun, oder das hast du noch einer genau drüber reden. Und habt ihr aufgespart, gell? Letztes Mal habe ich gehört.
Ich will schon so lange drüber reden.
Ja.
Weil ich so viel gespielt habe. So wie der Anti.
Und
Und
zweites Computerspiel. Ich habe es schon gekauft, aber leider noch nicht angespielt, weil wir es eben im Coop spielen wollten, online.
Ich hab's verloren
und war dann in alle Elektrogeschäften und hab gefragt, weil mein Neffe hat sein Computerspiel verloren. House of Ashes. Also quasi von der
nie gehört.
Sicher. Man of Medan.
Super.
Okay. Sag mal Man of
Medan. Supermassive Games. Medan. Man of Medan, Man of Medan. Du bist der, was die Namen falsch ausspricht die ganze Zeit. Darf ich auch mal vielleicht was falsch aussprechen?
Okay, ja.
Okay. Es ist von Supermassive Games. Super die massive, haben eben Man of Medan gemacht.
Supermassive Games.
Until Dawn, falls
das Until Dawn, Until genau. Dawn, das, war's ja. Das war der Auftakt eigentlich. Until Dawn, war das erste, was sie gemacht haben?
Ja, was so ähnlich spielt, glaube ich.
Genau, und dann haben sie die drei rausgebracht. Da war das Man of Medan.
Ja, dann hat das nicht immer noch mit dem Untertitel was gehabt? Oder was hat über
das? Das ist so Anthology-Serie.
Warte mal, Until Dawn, war das, wo die Charaktere so komische Szene gehabt haben?
Wenn das hängen geblieben ist, okay. Nein, die haben ganz normale Szene gehabt.
Hayden Panettiere hat mitgespielt, der Rami Malek hat mitgespielt.
Genau, voll viele bekannte Schauspieler haben da ihr Gesicht hergegeben. Was? Der Anti weist uns darauf hin, wir sollen ins Mikrofon sprechen.
Ja, und nicht
ins Kabel.
Entschuldigung, weil er die Kopfhörer auf hat und er hört, wie es klingt.
Ja. Okay. Wir mit den Tipps in Zukunft.
The Dark Pictures Anthology
heißt.
Genau. Und da war eben Man of Medan.
Wann ist das rausgekommen?
2019 ist Man of Medan rausgekommen oder Medan oder Medan.
Ah, das steht mir, das ist schon länger. Weil das hat doch, die haben doch schon vor ein paar Jahren über das geredet, oder? Über die.
Genau, sie wollten ja jedes Jahr ein Horrorspiel rausbringen.
Ja, eben. Und mir sind wir vorgekommen, dass der erste Teil schon länger heraus ist.
Ja, aber 2019 ist er schon.
2019 ist schon zwei Jahre her.
Ja, aber.
Dann ist 2020 Little Hope. Das war dann quasi mit die Hexen. So eine Hexengeschichte.
Okay.
Und jetzt im 2021 ist es letzte rauskommen im House of Ashes. Und da geht es darum, dass du im Irak eben so einem alten Kult, prinzipiell so einem alten Kult, so einem verfluchten Kult, irgendwie da das Szene, dass das Tor zur Hölle öffnest quasi. Und wie gesagt, wir haben es damals Multiplayer gespielt.
Eben, das geht zu zweit.
Das ist cool, also es ist voll cool von den Spielmodi, weil du kannst Multiplayer online spielen, dass halt jeder einen Charakter steuert. Und du kannst so quasi Movie Night heißt es. Du kannst daheim auf der Couch spielen und jeder kann einen Charakter spielen. Also du gibst den Controller quasi weiter. Und jeder entscheidet dann für den Charakter, den er sich ausgesucht hat am Anfang. Und ich finde jetzt grafisch ist es, also sie haben jetzt gesagt, dass es grafisch viel, viel besser sein soll, die Reviews. Es war von der Synchro her immer ein bisschen schwierig. Da waren, ist ja oft ein bisschen nachgehängt, die deutsche Synchro. Und grafisch jetzt nicht Next-Gen-mäßig, also nicht mehr Next-Gen-Qualität, aber schon trotzdem vom Spielspaß her.
Ist es für beide Generationen? Oder?
Ja, ist für beide Generationen. Und es ist auch vom Spielspaß her, gerade zu Halloween, sucht man sich immer ein bisschen Horrorspiele raus und da macht es schon Spaß. Ganz ein lustiger Spieleabend mit Freunden. Auch. Und auch wirklich unheimlich. Also schon.
Ja, das erinnert mich, glaube ich, wenn wir mal Until Dawn vielleicht einmal nochmal runterladen und wirklich durchspielen.
Ist wirklich, also Until Dawn war, das habe ich mit der Debbie gespielt und das war mega. Also gerade auch mit der Freundin Andy macht es sicher Spaß, so einen Horror zu machen. Mal.
Oder muss sie mit der Rebecca vorsichtig sein?
Hat sie so Angst?
Sie ist sehr, also wenn man was...
Hat eine Wutausbrüche, wenn sie nicht Scharfschirm spielen macht.
wenn sie wieder mal ein Quicktime-Event nicht schafft.
Nein, es ist... wie soll ich sagen, wenn wir zusammen Serie oder Film schauen, dann ist sie immer sehr investiert emotional in das, was passiert. Und wir haben mal drüber geredet und hat sie gesagt, so, wir haben zum Beispiel The Alienist, das haben wir abbrechen müssen, zu zweit schauen, weil sie hat das nicht ausgehalten. Also da geht es ja um Kinder, da wird ja Kinderleid zugefügt und sie hat das emotional einfach nicht ausgehalten. Sie hat so richtig, also... Ja, sie hat richtig so schnellen Atem gekriegt und gesagt, okay, wir müssen das aufhören, das geht nicht. Weil sie irgendwie sich schwer tut, da die Grenze zwischen Fiktion und wenn sie sowas sieht, dann nimmt sie das halt einfach mit. So, das
ist ja, sie denkt an der Batman liegt außen im Schnee.
Außen im Schnee. Ja, Batman, außen im Schnee. Und ich weiß nicht, wie das ist mit Horrorspielen. Ist ja, man wisst es ja selber. Man haltet Horrorfilme, finde ich, viel leichter aus wie Horrorspiele. Ich kann mich erinnern, wo ich zum ersten Mal Dead Space gespielt habe, da ist mir mehrfach der Controller aus der Hand gefallen, weil ich mich tödlich erschrocken habe.
Also nicht mal eingeschlafen bist.
Nein. Und es ist mit Spielen muss man, glaube ich, da nur mal vorsichtig sein.
Aber kann ich alle empfehlen, auch wenn sie technisch jetzt, wie gesagt, House of Ashes ist jetzt das Neueste, ist, glaube ich, wieder ein Schritt weiter, aber auch Man of Medan und
Medan.
Jetzt, Man of Medan. Und Little Hope ist Boards super cool. Und Until Dawn sowieso. Also das hat uns
gekriegt. Ist Until Dawn PlayStation exclusive?
Ja, okay. Aber gibt es das nicht jetzt? Ist es immer noch? Ist es nicht im Game Pass sogar jetzt?
Ich weiß es nicht, ob es ist. Weil, ich meine, es gibt einige Sony-Sachen, die jetzt am PC gekommen sind, aber ich weiß nicht, ob sie auf Xbox. Zum Beispiel das Detroit Becoming Human. Es gibt es ja am PC schon.
Ja.
Detroit Become Human übrigens.
Was? Become Human.
Jetzt geht's los.
Also jetzt haben wir da eine schlimme Büchse der Pandora aufgemacht.
Become Human.
Ja, warte jetzt nur, bis sie die ganzen Namen von den Regisseuren aussprechen heute noch von den Filmen.
Ja. Aber das war's von mir im Prinzip. Also mehr habe ich
nicht mehr. Kommt jetzt mein reingegrätscht oder so, weil
reingegrätscht.
Das hat ja viele jetzt überrascht, glaube ich, dass das Guardian of the Galaxy Spiel ganz gut ist. Weil viele sagen ja, dass das Avengers Game nicht so gut ist. Und jetzt habe ich es doch schon eine Zeit gespielt und mir kommt vor, das fängt ziemlich gut an. So, also für mich als jetzt nicht den größten Marvel-Fan habe ich zum Beispiel Miss Marvel, die man am Anfang spielt, überhaupt nicht gekannt. Und dann...
ich verkneife mir den Miss Marvel mehr an der Stelle.
Ja, bitte. Okay. Danke.
Und von der Story ist es echt interessant, wie das alles aufgezogen wird. Zum Beispiel, wo man am Anfang als jüngere Miss Marvel auf so einer Avengers Convention ist. Das ist
voll geil.
Und dann denke ich mir, ja, natürlich gibt es das. Wieso soll es das nicht geben in der Welt? Und dann sieht man so Sachen, was man halt in die Filme überhaupt nicht sieht. Dann denke ich mir, ja, oder in die Comics wird man es vielleicht auch manchmal lesen, dass das so vorkommt. Und dann trifft man halt die ganzen Avengers und dann passiert halt einiges. Und die Story ist, finde ich, recht interessant gewesen am Anfang. Und die ganzen Kampagnenmissionen, die wirklich auf einen Spieler zugeschnitten sind, die sind auch meistens ganz gut. Und dann irgendwann kommt dann der Moment, wo man merkt, oh, ich mache da ganz viel von den Kisten immer auf mit Ausrüstung. Und irgendwann muss man auch die ganze Ausrüstung anziehen, weil man dann merkt irgendwann, ja okay, ich kann das jetzt nicht einfach mehr durchspielen, ich bin einfach zu schwach. Das ist jetzt nicht wie ein Spider-Man-Spiel auf der Playstation das oder die alten Batman-Spiele, dass ich einfach das nicht können habe, sondern ja, ich habe die Ausrüstung nicht angezogen, deswegen mache ich einfach weniger Schaden und die Gegner fahren mich einfach fertig. Und dann kommt der Moment, wo man merkt, okay, das ist jetzt nicht das Singleplayer-Spiel, wie zum Beispiel eben ein Batman- oder das Spider-Man-Game das letzte, sondern es ist so wie Destiny, falls wer Destiny kennt. Das heißt, es geht immer darum, find bessere Ausrüstung, der geht im Level halt plus 3, wird draufgezählt, ah, okay, jetzt bin ich ein bisschen stärker. Du steigst zwar auch Level selber und du hast irgendwie so Skillpunkte vergeben, aber man merkt ziemlich früh, ja, okay, das ist nicht das Spiel, was ich mir vielleicht vorgestellt habe am Anfang. Es ist manchmal die Missionen, die Hauptmissionen sind eben ganz cool und dann gibt es so Nebenmissionen, die sind total, ja, jetzt Inspiration, glaube ich, hat es da nicht viel gegeben. Ja, das ist ein riesen Areal und dann läuft man rum und verkloppt alle. Und dabei ist das Kampfsystem ziemlich gut sogar, finde ich.
Ja, ich finde es auch cool. Ist ja bemängelt worden, das Kampfsystem, was ich gesagt habe, dass du als Hulk 100-mal auf so einen normalen Fußsoldaten einschlagen musst, bis er hin ist. Was ich jetzt auch wieder, das ist ein Computerspiel und ich muss ja irgendwie, kann ich jetzt, allein weil der Hulk bin, mit einem Schlag alle auslöschen, dann macht sie keinen Spaß.
Also ja, aber das ist genau mir passiert, so eine Nebenmission mit Hulk und ich bin gestorben bei den ganzen Gegnern, weil ich eben nicht geschaut habe, dass ich die beste Ausrüstung angezogen habe. Und dann habe ich gedacht, okay, der Hulk verliert jetzt da gegen so einen Typen, der mir auf mich einschlagt. So. Ist jetzt nicht ganz cool, aber halt, das ist das System dahinter und wenn man das muss man einfach nutzen, das System, weil sonst kommst du nicht mehr weiter.
Ja, ich habe es auch ganz, also ich habe die Story angefangen und habe dann eben bis zur Hulk-Mission, also bis zu die Hulk-Mission dann gespielt und dann ist einmal so eine Mission gekommen und da habe ich irgendwie nicht mehr gewusst, das war so untypisch für den Story-Modus, weil ich glaube, da hast du so einen Punkt einnehmen müssen. Und da hat es schon so angefühlt, wo ich mir gedacht habe, okay, da fehlen jetzt die anderen, weil ich kann nicht da stehen bleiben und dabei den zweiten Punkt noch einnehmen. Ja. Und dann, das fühlt sich jetzt nicht mehr an wie ein Singleplayer-Spiel, sondern es fühlt sich immer an wie ein Multiplayer-Titel.
So, die zeigen dir jetzt so in der Kampagne so, okay, den Modus, den wirst du später im Multiplayer auch noch spielen, da musst du halt so Punkte einnehmen und die bringen dir das schon bei, obwohl, ja, du bist noch allein oder zu zweit manchmal.
Aber habe ich das richtig verstanden vorher? Ist das, jetzt weiß ich nicht so richtig, ist es das Problem, wie es Assassin's Creed jetzt zum Beispiel bei Assassin's Creed Odyssey gehabt hat, dass das Leveln quasi so passiert, dass sich das Spiel die ganze Zeit gleich anfühlt, damit, dass man es auch irgendwie weglassen kann, weil die Gegner leveln die Gegner mit dir mit.
Ja. Ja. Du startest eine Mission und dann steht dann, die Gegner haben dein Level. Und manchmal steht, okay, das ist jetzt schwieriger, die Gegner, die du triffst, haben plus 2 oder plus 3 Level
von deinem
Level.
Aber das ist ja schon das Maximale, oder?
Was?
Oder triffst du
ja, wenn du jetzt viel gelevelt hast und die Mission machst, dann ist sie ungefähr gleich schwer, als wenn es nicht gelevelt hast, dein Charakter.
Ja.
Und das ist auch noch ganz komisch. Du wechselst, also eben die Miss Marvel spielst du am Anfang und dann am längsten auch schon und dann wechselst du einen Charakter. Und dann denkst du, okay, der hat jetzt wieder keine Ausrüstung und ist wieder auf Level 0 und jetzt geht's wieder los. Und deswegen habe ich eigentlich, man hat später dann die Wahl, mit wem man spielen will. Und dann habe ich immer mit der Miss Marvel gespielt, weil die einfach den höchsten Level gehabt hat und Mikenfor sogar sich am besten gespielt hat.
Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen auf die Miss Marvel zugeschnitten.
Ja.
Weil das haben sie auch betitelt, das ist ein Avengers-Game, aber eigentlich ist es ein Miss Marvel-Game, weil sie halt irgendwie doch der Hauptcharakter ist am Ende des Tages.
Und ich finde sie super als Charakter, das ist echt.
Ja, voll. Also voll cool. Super sympathisch. Das ist so ein bisschen ein Moment, habe ich so ein bisschen einen Guardians of the Galaxy-Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, also vom Film, wo ich mir gedacht habe, als der Trailer von Guardians of the Galaxy war so ein bisschen, okay, was ist das? Und dann denkst du, ja, kann ganz cool werden. Und dann siehst du einen Film und dann bist du Fan. So instant, oder? Mhm. Und das ist bei ihr auch so. Ich finde, das ist ein total cooler Charakter.
Ja.
Und dann erzählen sie auch ganz, ganz spannend, finde ich. Also es ist echt so vom Fanboy zum Avenger, das ist ganz cool. Aber ich habe es zum Raum gespielt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt weiterspiele, wenn Guardians rauskommt, weil Guardians ist halt das, was ich mir jetzt sicher holen werde, weil es halt sehr, sehr cool ausschaut.
Aber eben das Guardians ist, glaube ich, das ist halt ein reines Singleplayer-Spiel. Und das kann man wahrscheinlich dann eher vergleichen mit einem Spider-Man-Game.
Ja,
mit
damals, sollte eh viel mehr geben, Singleplayer-Spiele.
Ja, finde ich auch. Also, mein Highlight, glaube ich, ist immer noch God of War, eines überhaupt der besten Spiele.
Ja, God of War.
Jetzt die letzten 5-6 Jahre. Wie lange ist das schon?
Alles,
das ist
also,
top.
Ist schon sowas, ja. 5 Jahre, glaube ich, oder? Das ist es.
Mhm. Klingt jetzt für PC übrigens, ist angekündigt worden im Jänner.
Ja, und das Neue ist ja auch schon in Arbeit.
Mhm.
Und Roleplay-mäßig?
Was? Ja, Krankenschwester mag ich gerne.
Oder nein, ich meine jetzt so. Nehmen wir uns ein RPG. Jetzt,
das Singleplayer. Beste.
Ja.
Boah.
Ich bin da in der RPG-Welt gar nichts so daheim. Also
das war das Letzte, was ich gespielt habe. Witcher wahrscheinlich.
Witcher habe ich angefangen, weil es mir jeder empfohlen hat. Und dann habe ich gedacht, das kann ich nicht spielen. Das darf man nicht.
Boah, da haben der Marco und ich eine Geschichte. Hey, bist du blöd?
Ja, die erzählen wir dir. Oder
lassen geht's da um zwei Stimmen mit Pfeifen?
Nein. Nein. Aber ich habe ihn ähnlich gehasst ein bisschen. Naja, nicht wirklich.
Nein, ich muss... Witcher ist bei mir auch, also der Marco, ich weiß gar nicht mehr so richtig, ich kann mich an die Storyline gar nicht mehr richtig erinnern von unserer Geschichte, nicht von, also von Witcher. Doch, schon, aber.
Ich kann mich erinnern, und zwar, dass in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen ist, und da sind die Bilder schon aufgetaucht, wie Antis sich Witcher 3 gekauft hat. Schaut's da, ich hab's Witcher, also nicht Day One, aber schon ziemlich früh. Da, ich hab's, und dann
nein, Day hat er, glaube ich, Day One.
Früh. Und dann so, wow, und dann hat das, glaube ich, eine halbe Stunde gespielt und mir gesagt, ah, du musst das kaufen. So. Und dann habe ich es mal irgendwann dann später auch gekauft. Und da habe ich es natürlich vor ihm durchgespielt, weil er, glaube ich, nach den ersten zwei Stunden ein Jahr gewartet hat, bis es wieder weiter
spielt. Nein, okay, das stimmt, der Marco hat recht. Ich habe immer The Witcher 3 gekauft und war gehypt. Und dann habe ich es gespielt und dann ist mir was dazwischen gegrätscht, ganz grob, nämlich Fallout 4. Und Fallout 4... Fallout 4 ist bei mir bis heute die Singleplayer-Kampagne Nummer 1, obwohl ich erkenne die Flaws bei dem Spiel hinten und vorne. Also das war vor allem, wo ich es angefangen habe, spielen, super verpackt. Und das hat einige Schwächen, aber ich habe jetzt vor kurzem wieder angefangen, Fallout 4 spielen, habe es dann aber lassen wieder, weil ich gedacht habe, ich kann das jetzt nicht machen, ich kann nicht nur mal 300 Stunden in das eine investieren. Ja, bei mir war es Fallout 4. Was Singleplayer angeht.
Ja.
Und ich wünscht, es würde ein neues Fallout kommen. Weil also, das Desaster von
76.
Fallout 76 hätte es
damals. Ja, aber das soll jetzt auch gut sein, oder?
Das, glaube ich, hat einige Singleplayer-Sachen, aber es ist halt trotzdem ein Multiplayer-Game, oder?
Ja, sie haben einfach das ganze, das Problem bei dem Spiel ist, dass sie haben probiert, die Spielmechanik, also die Mechanik von Fallout New Vegas und Fallout 3 und Fallout 4 eben auf ein Online-Spiel auch zu propfen und das funktioniert einfach nicht.
Mhm. Also das ist dann fast das ähnliche Problem wie bei Marvel.
Ja.
Mhm. Ja.
Dass das ein Singleplayer-Game vielleicht sich sogar besser verkauft hat.
Ja. Also halt, das Game as a Service ist halt irgendwie so ein Hype, oder?
Ja.
Deswegen
das muss es halt alles sein. Und es ist für manche Sachen, ist das auch gut, wenn so irgendein Multiplayer-Spiel kaufst, rein ist und denkst du, ja, okay, wenn das jetzt über 5 Jahre immer neue Sachen kriegt.
Also auch die ganzen Apex und was ihr da spielt, so Warzone und denke mir, das ist ja immer das gleiche.
Ja, aber das stimmt, du hast komplett recht, es ist immer das gleiche, aber es ist immer das gleiche mit Kumpels und deswegen ist es so lustig.
Also oder mit mir.
Aber ich würde doch, würd ich lieber mit Kumpels was spielen, wo es dann auch wieder neue, wo ich sage, cool, jetzt müssen wir was Neues machen. Weißt du?
Ich meine, da kommen halt neue Sachen und das ist dann vielleicht ist eine neue Map oder irgendwie was.
Ja, aber es ist anders. Trotzdem immer, sammel Waffen, schieß alle anderen ab, sammel Waffen, schieß alle anderen ab.
Also, ich bin echt.
Ich weiß, was du meinst, weil wir haben jetzt ja angefangen, wir haben letztes Mal drüber geredet, wir haben Gears of War angefangen zu spielen, das Fünfer. Und eine Story im Koop spielen ist natürlich was anderes wie jetzt ein Battle Royale spielen miteinander. Aber. So ganz was anderes ist es auch nicht, weil das Spiel funktioniert ja auch die ganze Zeit über gleich und der einzige Unterschied, was mir vorkommt, ist, du kriegst halt die Story vom Spiel geliefert, die du dann quasi mit deinem Freund zusammen erlebst und kommentierst und deine Witzchen machst und man spielt halt zusammen was.
Bis die Verbindung abbricht.
Bis die Verbindung abbricht. Was echt nervig ist auf der.
Ja, aber das ist das Spiel, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Das ist Gears of War 5, das ist einfach. Koop ist nicht mehr wichtig. Wird nicht mehr.
Und beim, wenn du jetzt sowas wie Warzone oder PUBG oder Apex spielst, dann machst du dir halt deine Story auf eine gewisse Art und Weise selber, weil da gibt es halt andere Sachen, über die man Gags machen kann und die halt, das Spiel ist halt, man macht ja was zusammen und im Endeffekt ist es dann fast egal, was man spielt, solange es halt an sich Spaß macht. Gears of War macht an sich Spaß und Warzone macht an sich auch Spaß. Und es ist halt jetzt, ich meine, so unterschiedlich sind jetzt die Levels bei Gears of War 5 auch nicht, weil die Wüstenwelt fühlt sich komischerweise, seltsamerweise gleich an wie die Schneewelt.
Und ich denke halt so Sachen wie Elder Scrolls Online oder jetzt No Man's Sky mittlerweile, weißt, wo du halt gemeinsam so die Welt entdeckst, wo du sagst, okay, bei No Man's Sky hast du dein Raumschiff, fliegst gemeinsam los, fliegst auf den Planeten, entdeckst neue Spezies, sammeln, also lootest halt und baust da deine Basis und baust da deinen Frachter und machst irgendwelche Weltraumschlachten. Und das kann halt, da kann halt so viel Unvorhergesehenes passieren, oder?
Ja, aber es ist am Ende auch immer das Gleiche.
Aber ich will aber das jetzt nicht klar machen.
Ja,
aber
doch, du machst das klar nicht.
Aber es ist ja bei Warzone auch, da kann ja auch schnell was Unvorhergesehenes passieren, das jedes
macht's
Mal.
Macht es auch so lustig.
Ja.
Wie oft wir mit dem Hubschrauber zusammen abgestürzt sind oder auch nicht. Ja, kollidiert sein. Zwei freundliche Hubschrauber in der Luft kollidiert.
Ja. Okay, vielleicht spiele ich doch nochmal mit.
Das war aber mein Marvel, es gibt jetzt gar nicht. Ja. Ich bin ziemlich weit und es passieren in der Story echt ganz coole Sachen noch. Und das hätte ein eigener Film eigentlich auch sein können, so was in der Story so passiert. Und eben, aber es ist halt so, zwischendrin kommt dann wieder so inspirationslos in andere Levels. Und ich meine, ja, okay. Und halt einmal, soll ich noch erzählen, was du gemacht hast, bevor wir den Podcast gestartet haben? Du hast unseren Kopfumfang gemessen.
Ah ja, genau.
Und das hat mich dann nochmal erinnert an Marvel Avengers, weil...
Jetzt Moment, sag zuerst, was unsere Kopfumfänge sind.
Ich glaube, ich war 59 cm.
Ja.
Michi, warst du das noch?
58.
Ja.
Und du warst 61?
Ja, genau.
Ja.
Zentimeter.
Und wir würden alle abstinken gegen jemanden, der in dem Marvel Avengers Game vorkommt. Falls ihn wer kennt, ich sage nur MODOK. Ja, und
Spoiler,
dann,
übrigens.
Ja, das spoilern sie sich selber schon, wenn man ins Spiel einsteigt, dann kommt schon die erste, hey, schau in den Shop und so. Das ist auch manchmal so, hey, es gibt was gratis im Shop. Ja, hin, dann siehst du schon, was, MODOK, was ist da los? Und so.
Okay.
Ja.
Hast du noch was?
Okay.
Ich würde noch gerne was fragen. Und zwar, was ist denn momentan, weil wir gerade über Singleplayer geredet haben, weil es gibt jetzt ja einige Multiplayer-Titel, auf die man sich freuen kann. Ganz vorne dran jetzt wieder die krassen Platzhirschen, Call of Duty und Battlefield. Aber was ist denn...
Halo sogar.
Halo, ja, genau. Ja. Was ist denn momentan so das Singleplayer-Spiel, auf das ihr euch am meisten freut?
Guardians of the Galaxy.
Singleplayer.
Was kommt denn da jetzt noch?
Ja, also,
wie gesagt, Guardians of the Galaxy.
Ja, wahrscheinlich ist das nächste Call of War schon für mich.
Na, aber das ist schon lang weg, oder?
Ja, wahrscheinlich wird es eh nochmal verschoben, aber ja. Eigentlich ist es God of War.
Ich habe momentan keine großen Singleplayer-Titel, wenn man denkt, so, boah, da freue ich mich voll
drauf. Horizon?
Ja.
Horizon Zero Dawn?
Mhm, doch, aber da braucht man halt vielleicht eine neue Konsole. Na, oder kommt es auf die alten? Nein, das kommt eben nicht auf die alten, ja.
Also für mich war es auf jeden Fall Guardians of the Galaxy. Horizon Forbidden West, genau, kommt im Februar. Das Elden Ring. Zu dem Schuss gehört?
Ja, das ist halt das neue Dark Souls. Aber ja, es ist
nicht mein. Aber das ist, glaube ich, nicht meine Art von Spiel, obwohl ich will jetzt kann. Das ist ja, wird ja voll gehypt.
Ja, aber wenn man schon nicht Dark Souls gespielt hat und gemacht hat, mag man das wahrscheinlich auch nicht. Es ist so. Dark Souls ein bisschen mehr Open World, kann man es beschreiben.
Hogwarts?
Ja, da.
Harry Potter? Sollte rauskommen jetzt
danach. Okay. Ja, das ist vielleicht, ja.
Aber ich weiß nicht, wann das kommt. Ob das neues Saints Row ist angekündigt.
Mhm.
Vampire, The Masquerade, Swan Song.
Hm.
Was?
Grand Theft Auto 6.
Ja, das ist. Nochmal, das was? Wollte ich noch gerade sagen. Ja, Grand Theft Auto
Theft
6.
Was ist mit dem, das nicht mehr ankündigt?
Na, eben, das ist sowas, ich hätte gern wieder mal von den Großen, weil jetzt ist wirklich, ich kann es eigentlich nicht mehr, ich will GTA 5 nicht mehr spielen. Na, jetzt.
Ja, dann spiel doch die Remakes der alten.
Ja, das ist das nächste
Problem. Oh Gott, ja, das habe ich auch gesehen.
Also, so gut die waren, aber die Zeit ist halt jetzt, erstens
habe ich sie alle gespielt. Wenn sie noch gleich steuern wie die alten, dann spiele ich die nicht.
Nein, die spielen sich nicht gleich, die haben die GTA 5 Steuerung.
Okay.
Ja, ja. Aber also, Vice City Remake, also nicht einfach eine polished Version, sondern ein Remake, wirklich neu im Style und in der Grafik von GTA 5, das war geil.
Nein, aber das will ich auch nicht. Ich will nicht nur ein Remake. Ich
will lieber was Neueres.
Ja, ja, natürlich, ich will immer lieber was Neueres. Weil aber wenn sie halt...
Also das letzte große Singleplayer-Spiel, auf das ich mich wirklich lang gefreut habe und das mich dann voll befriedigt hat, keine Enttäuschung, null, war...
Cyberpunk.
Red Dead Redemption. Cyberpunk hat mir auch gut gefallen. Das war, da war halt quasi der Weg, war das Ziel bei Cyberpunk.
Mir ist übrigens eingefallen, doch, was jetzt dann nächstes Jahr am Anfang kommt, Singleplayer, falls man Singleplayer sagen kann, ja, ist Coop, dass ich Dying Light 2.
Ja, auf das wollte ich jetzt gerade raus. Ja. Genau, damals habe ich mich so sehr auf Red Dead Redemption gefreut, auf das zweite, Blitzen aufs
Torte.
Ja. Das hat doch schon. Na, aufs Torte, ja, genau.
Es hat schon es gegeben davon.
Ja, aufs neue Red Dead Redemption habe ich gefreut. Und das war wirklich, wo das rauskommen ist, dabei, also ich habe da nichts sagen können, ich war voll und ganz happy mit dem Spiel. Und ich freue mich jetzt eben auf Dying Light, wobei das ja auch eigentlich ein Coop-Titel wird zum Spielen. Ja. Da freue ich mich voll drauf, weil das haben der Marco und ich online gespielt. Und das war bis heute, finde ich, der beste Koop-Story, die ich gespielt habe.
Ja, es funktioniert auch alles in dem Spiel so. Man kann zusammen Progress machen, die Quests zusammen, und wenn einer mal nicht da ist, kann der eine weiterspielen und sagen, du hast das noch nicht, okay, wir spielen bei dir weiter, und das funktioniert einfach alles.
Das ist einfach so ein Wahnsinn, wie gut die das gelöst haben, und das wird für alle Open-World-Spiele funktionieren, das System. Das wird sogar für
GTA 5 funktionieren. Der Hauptcharakter ist halt einfach doppelt da beim Spielen. Ja, ja. Und dann in der Zwischensequenz bist halt du. Du meinst, bist das, und der andere ist einfach nicht da. Mhm. Aber es funktioniert trotzdem.
Das würde auch für, und da frage ich mich manchmal, ich meine, die Typen bei Rockstar müssen das ja gesehen haben, oder?
Nein, die haben da nicht hingeschaut.
Ja, aber das müsst ihr
auch. Ist das eine Frage? Er fragt schon zurück, ob der das gesehen hat. Ich weiß es nicht.
Ich frage mich manchmal, die machen so viel Remakes und sie machen das so, jetzt wird das GTA 5 jetzt für die neuen Konsolen nur mal neu aufgelegt. Warum integrieren sie nicht so einen Coop? Das wundert mich ernsthaft. Ja.
Keine Ahnung.
Aber das kann schon sein, dass das einfach nicht ausgelegt ist, die ganzen Singleplayer-Sachen, dass da wer mitspielt.
Ich denke halt, dass, also Red Dead Redemption 2 habe ich auch gleich mir geholt, hat mir dann auch super gefallen, habe ich aber nicht aus, habe ich nicht fertig gespielt. Weiß nicht, warum ich dann irgendwann nochmal aufgehört. Das
scheiße spielt.
Aber es ist, ja, ich bin halt, das haben wir eh schon mal gehört, ich bin halt eher der Typ für Singleplayer-Games im Stile von God of War, Uncharted, Lara Croft, Tomb Raider, die ganzen Sachen, wo man zwar sich ein bisschen freier bewegen kann.
Aber du steuerst alles viel direkter.
So genau, und die Story ist eine klare Storyline, die super interessant ist. Und ich bin eigentlich eher an Fallen Order zum Beispiel.
Ja.
Das ist für mich eines der besten Spiele, was in den letzten Jahren rausgekommen ist, weil es einfach sich super steuert, die Story ist gut, das hat einen guten...
Ist ein bisschen offen, aber nicht
genau, so sehr. Genau, ist ein bisschen offen, aber man verliert sich trotzdem nicht. Wieder?
Fallen Order?
Ja, Jedi.
Ah ja, genau, stimmt. Ja.
Und deswegen, mir war bei Red Dead Redemption war schon wieder so, dass ich irgendwie, ich habe einmal eine Schildkröte umgebracht und habe gedacht, oh Gott, ich habe eine Schildkröte umgebracht, aber ich war fertig. Also es war schlimmer, wie weil ich mein Batman verloren habe.
Also ich von Red Dead kenne ich nur die ganzen Videos, wo Leute zu ihrem Pferd hingehen, aufsteigen wollen und versehentliches Pferd schlagen. Und dann,
ja, das ist immer wahr. Das ist aber komisch. Die Steuerung ist phasenweise ein bisschen eigen. Ja.
Ich weiß halt, der letzte große Magic Moment, den ich bei Videospielen gehabt habe, war bei Red Dead Redemption 2. Das war in dem Moment, wo ich, wie heißt die große Stadt? Es gibt eine Stadt, die ist halt New Orleans quasi.
Ja.
Ich kann es jetzt, ich weiß nicht mehr, im Spiel heißt es ein bisschen anders, die soll halt New Orleans repräsentieren. Und das war schon, also damals, ich habe das auf der Xbox One gespielt und ich bin dann nachts hingeritten, es war Nacht im Spiel und alleinig wie die Lichter ausschauen, wie die Stadt präsentiert wird und was da alles passiert, während du in die Stadt wortwörtlich einreitest, das hat mir echt, ich habe es nicht fassen können, wie gut mir das gefallen hat. Da war alles von der Stimmung her, das hat alles so gepasst.
Das stimmt, ja.
Das Spiel hat so, macht so viel richtig, was Atmosphäre, Licht und Sound angeht. Und deswegen, ich meine, ich weiß schon, dass das ein bisschen einfach ist dann, wenn das der Anspruch ist. Aber das ist, ja, das ist einfach, ja, wenn eine Story,
da kann eine
Story...
Das ist gestartet, das war
großartig. Ein Glücksspielautomat, der gefällt dir voll.
Da kann ja, das ist genau das. Da kann die Story ruhig ein bisschen mittelmäßig sein, wenn das gut präsentiert ist, und zwar richtig, richtig gut, dann macht das voll viel weg. Und das ist bei Red Dead Redemption, funktioniert das voll.
Was also, ich da auch noch bei Red Dead, noch kurze Frage, überhaupt zu so Spielen, ich schaff's da nicht, böse zu sein. Also ich könnte Red Dead Redemption nicht auf eine ethisch falsche Art und Weise spielen. Ich kann es einfach nicht.
Ja, aber das ist ja das Geile bei einem Spiel. Du könntest, aber du musst nicht.
Aber ich tue es auch nicht. Das ist doch langweilig. Ich bin doch immer der Good Guy am Ende des Tages.
Ich kann nicht der Böse sein. Mir kommt voll oft vor, so, jetzt spiele ich mal böse. Dann mache ich irgendwie auch böse Sachen. Denke mir, nein, das will ich nicht. Dann mache ich den Rest vom Spiel gute Sachen.
Ja, ja.
Das ist bei jedem Spiel, wo es so eine Auswahl gibt, bei mir selber.
Ja.
Ganz anders wie in echt.
Und ich spiele sie aber auch nie zweimal, dann einmal im Bösen, dann einmal im
Guten. Nein, das mache ich auch nicht.
Wir hatten die Zeit dafür.
Aber zum Beispiel bei Mass Effect war das voll oft. Da hast du irgendwie so Auswahl gehabt. Hey, bist du da der gute Shepard oder der böse Shepard? Ja, ich bin der Gute natürlich. Ja. Aber wenn der Gute auch und beim Fenster ausgetritt, dann ist okay.
Überleitung. Zu Gut und Böse.
Nächsten. Was? Überleitung?
Genau. Fertig? Nein, ich habe jetzt ich habe auch noch ein paar. Punkte.
Ein paar, ja.
Genau. Die kann man alle in our Story, die kann man in our Story zeitlich, chronologisch verpacken. Und zwar, apropos Gut und Böse, ich habe am Wochenende, übers verlängerte Wochenende mit Nationalfeiertag, Fenstertag, Nationalfeiertag, war ich in Wien und habe ein Pen and Paper moderiert und gespielt. und zwar mit drei guten Freunden. Und
nicht wir.
Nein, wir waren nicht dabei.
Es war der zweite Teil von einem Paper, das ich selber geschrieben habe. Und ich habe es eigentlich ursprünglich für die Gruppe geschrieben, vor Jahren schon. Und das war jetzt eben der zweite Teil. Und dann habe ich ein ganzes Wochenende Pen & Paper spielen verbracht. Und oh,
du Nerd.
Oh boy, war das anstrengend, ey. Es hat so viel Spaß gemacht. Es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht, aber wir haben wirklich drei Tage durchgehend gespielt, 10 Stunden am Tag. Und wir haben 30 Stunden bei einem Paper geleitet und das war verdammt anstrengend, aber es hat auch verdammt viel Spaß gemacht.
Mhm.
Und wenn wir gerade für Gut und Böse reden, die Kumpels, mit denen ich das spiele, haben sich bei einem Paper Charaktere ausgedacht, die oft Gut und Böse nicht unterscheiden können. Und deswegen ist das Spiel ein bisschen anders verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe.
Niemand hat überlebt.
Niemand von den NPCs hat überlebt. Also,
die ersten 10 Minuten lebt keiner mehr. Und
dann, ja, es war echt, es war wirklich, wir haben angefangen, also der erste Tag war quasi neues Leveln, sie haben neue Spielbögen gekriegt. Jetzt kurz zur Erklärung, falls jemand von den Zuhörerinnen nicht weiß, was bei einem Paper ist.
Das 15
ist,
Jahren.
Nein, wie immer auf der Arbeit aufladen.
Das ist im Prinzip ein Computerspiel ohne Computer. Man kann sich vorstellen, wie ein Point-and-Click
so oder rückwärts erzählt. Nicht, dass das Computerspiel vielleicht inspiriert hat.
Ja, ich meine, das war ja. Aber das ist ja heutzutage schon vorbei. Also so kann man ja gar nicht mehr anfangen. Also ganz früher, wo es noch keine Computer gegeben hat, da hat man quasi Abenteuerspiele auf eine andere Art und Weise spielen müssen. Und zwar mit Stift und Papier, mit einem Spielsystem. Und ich glaube, das berühmteste Pen & Paper allein schon durch Stranger Things ist Dungeons & Dragons. Also mit dem kann ich, glaube ich, das haben die meisten Leute schon einmal gehört.
Das Schwarze Auge, oder? In Deutschland?
In Deutschland, genau. Im deutschsprachigen Raum ist Schwarze Auge bekannt.
Schwarze Auge. Oder Cthulhu, glaube ich, ist auch ziemlich bekannt.
Wie hat Schwarze Auge auf Englisch?
Well, keine Ahnung.
Natürlich nicht The Black Eye, weil das wäre es... Oh, Entschuldigung, das wäre übersetzt, ein blaues Auge haben. Also natürlich der Dark Eye.
Ah, der Dark Eye, genau, ja. Okay. Und
das dunkle Ei.
Ich habe das. ich bin irgendwie in Berührung gekommen mit dem durch einen Hauke von den Rocket Beans, der für die Rocket Beans Pen & Paper geschrieben hat selber und das dann auf dem Rocket Beans Channel übertragen hat. Und ich bin eigentlich ein Noob, was das angeht. Also ich habe selber nie gespielt. Und ich glaube, die Art und Weise, wie ich das Pen & Paper mache und schreibe und das Spielsystem auslege, würden ganz viele erfahrene Pen & Paper-Spieler nicht gut finden. Aber,
jetzt kommt ein Zitat von Florentin Will,
da gibt es kein Gut und Richtig bei Pen & Paper. Da gibt es kein Gut und Schlecht, kein Richtig und Falsch. Es gibt kein Gut und Richtig, sondern alles,
ja, ist alles falsch.
Alles ist falsch, alles ist furchtbar. Es gibt kein Richtig und Falsch bei Pen & Paper. Jeder kann so spielen, wie er will. Und das ist das Geile bei Pen & Paper spielen. Ja. Der Spielleiter überlegt sich die Story und bietet die Spieler ein Spielsystem. Und dann können die Spieler im Prinzip machen, was sie wollen. Und der Spielleiter muss ihnen das Spiel quasi präsentieren. Er ist Augen, Ohren, Nase, Mund. Alle Sinne, die die Spielcharaktere haben, müssen vom Spielleiter erklärt werden. Und ja, die Spieler bewegen sich dann durch eine fiktive Welt und spielen ein Abenteuer wie in einem Point-and-Click oder in einem klassischen RPG-Spiel. Ja, und das Spiel, das ich für die Spieler gemacht habe, spielt in so einem alternativen viktorianischen London. Und ist so ein Crime-Mystery-Comedy.
Service-Game.
Ja, und die haben haben mir und sich ein sehr verrücktes Wochenende beschert, was sau viel Spaß gemacht hat.
Okay. Habt ihr es fertig gespielt?
Wir haben, also, ich habe das
erste... Ja, alle sind tot. Also.
der erste Teil von dem Spiel hat 3 Kapitel gehabt. Den habe ich in die letzten 4 Jahre habe ich den gemacht und geschrieben. Der Michi hat ja ebenfalls schon angefangen zu spielen.
Mhm.
Mit dir als Spielleiter? Nein, anderer. Doch. Ah, doch.
Ja, mit Ente als Spielleiter.
Echt?
Ja. Mein Charakter.
Seid ihr alle eingeladen worden? Zum Ende. Ich war auch schon mal eingeladen.
Mein Charakter heißt Emmet irgendwas, was ich nicht mehr.
Emmet Yellow.
Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt durch Corona, dass ich nicht mehr weiß,
Emmet mein Charakter Black. Ist.
Ja, stimmt. Also der Michi hat das gleiche Spiel angefangen, Bloodfuller Tales. Und es sind, der erste Teil sind 3 Kapitel zu jeweils 30 Stunden Spielzeit ungefähr. Und der zweite Teil sind auch wieder 3 Titel zu jeweils 30 Stunden Spielzeit. Und die Jungs haben die 30 Stunden an einem Wochenende durchgeballert.
Also 90 Stunden pro Abteil, also pro Teil.
Pro Teil, ja genau. Also ein Kapitel hat jeweils 30 Stunden.
Boah.
Und
ja, Fulltime-Job, gell?
Ja.
Ja,
deswegen. Ja, nein, da kann mich nicht dabei, wenn anstellen, der für mich spielt.
Wenn er mal,
outsourced.
Ja. Der Chris hat einmal gesagt, wir haben so ein bisschen über Pen & Paper geredet und dann war die Rebecca, der Chris und die haben mal über Pen & Paper geredet und hat der Chris gemeint, ja, hast du nicht auch zufällig 90 Stunden wo rumliegen, gerade so. Ja, das ist schon eher ein zeitintensives Hobby, aber der Marco kann es bestätigen, Pen & Paper ist rewarding. Es ist
so, ich meine, das kommt da rein.
Nein, es ist
Trumpf.
Es ist wirklich, ich bin froh, dass das immer mehr ist, dass es immer populärer wird wieder, seit ungefähr 6, 7 Jahren wird es immer populärer wieder. Mhm. Und es ist wirklich eine Art von Freizeitgestaltung, von Hobby, mit der man Sachen erleben kann, die weder Film noch Videospiel bieten. Also das ist wirklich
falls wäre. Englisch, kein Problem mit englischen Sachen hat, die Critical Role hast ein Twitch-Channel, die auch so ihre Roleplay oder Pen-and-Paper-Sessions übertragen und ist, glaube ich, sogar einer der erfolgreichsten Twitch-Channels.
Apropos also
Twitch? Es gibt ein Publikum dafür, auf jeden Fall.
Ja, aber Twitch-Channel und Publikum, wir machen Twitch-Channel.
Oh, ja, haben wir noch nie was gemacht damit.
Aber wir planen etwas für vor Weihnachten.
Mhm. Ja.
Also abonniert uns an Twitch-Channel.
Hast du, glaube ich, gleich wie unser Instagram, popkultur-beichtstuhl.
Ja, da passiert könnt's noch was mal, vor Weihnachten.
Könnt ihr einen Follower mehr haben als mich jetzt. Also momentan hat er nur mich.
Ja, nicht immer mir zwei Folgen. Aber, nein, aber da kommt was.
Ja, und auf dem Heimweg zurück aus der Hauptstadt habe ich mir das neue Asterix-Kraft als Zuglektüre gepostet auf unserem Instagram-Channel.
Dem sehr guten Instagram-Channel.
Unserem sehr guten
Instagram-Channel. Folgt uns auch auf unserem Instagram-Channel.
Ja. Ja.
Die sehr gute ARD-Mediathek und unser sehr guter Instagram.
Ja. Und hat jemand von euch schon? Ist jemand von euch über Asterix-Fan jetzt überhaupt?
Ich habe ganz viele gehabt, oder der Vater hat schon ganz viele gehabt.
Ich habe es auch von meinem Papa. Ja. Der hat viele gehabt und ich habe sie immer wieder gelesen. Ich war aber als Kind mehr der Mickey Mouse-Fan, also Donald Duck-Fan.
Ja, ich habe sie ganz okay gefunden. Mir kam vor, ich habe die Filme fast lieber mögen.
Ja, die Filme waren super. Die Trickfilme.
Die zitiere ich noch.
Ja, die drückt.
Obelix! Obelix!
Das neue Asterix-Comic, Asterix und der Greif, ist das erste, das ich mir jetzt gekauft habe, seit ich ein Kind bin.
Ich habe alle gestohlen.
Ja, als Kind habe ich alle Asterix-Comics gehabt, bis Asterix im Morgenland. Mhm.
Das war das letzte, was ich noch kenne von damals.
Ja. Hinkelstein war danach, oder? War das davor? Oder war das nur ein Film?
Das war der Film. Operation Hinkelstein war ein Film. Aber jetzt, wahrscheinlich die Filme waren Obelix, oft so irgendwie zwei Sachen, zwei Comics und so.
KKG, glaube ich, heißt die Comic-Vorlage. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Asterix im Morgenland, also es hat ja früher einen Zeichner und einen Schreiber gegeben für Asterix. Ja,
wie heißen denn die?
Uderzo und Goscinny.
Hast du gesagt, ich soll die Goschen halten?
Und es ist ziemlich früh in der Serie, glaube ich, einer von den beiden gestorben.
Ja, kann sein, ja.
Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht Asterix im Morgenland das letzte Comic war, wo noch einer von ihnen gelebt hat.
Nee. In meiner Erinnerung war das sowieso das letzte Asterix-Comic, weil da sieht man sie irgendwie im fliegenden Teppich reisen und man sieht unten in alten Julius Caesar, der da schon, sage ich mal, in Pension ist.
Ja, richtig, so. Ja.
Und dann haben wir gedacht, ja, das ist wohl das Ende von die Römer und allem. Aber ja, das ist nicht unbedingt.
Na, jetzt zum Beispiel in Asterix und der Greif ist der Caesar ganz normal in Amt und Würden.
Ah, okay.
Ja. Und die Handlung ist, dass der Caesar eben Gefallen gefunden hat an so mythische Kreaturen und vor allem am Greif. Und der Greif wohnt im Osten von Europa. Und im Comic wird es das Barbaricum genannt, wo halt die ganz viele unbekannte Völker wohnen. Ja, und deswegen hat eine Barbarenkriegerin gefangen. Ich glaube, die heißt Kalaschnikova. Und wie es der Zufall will, reisen Asterix und Obelix und der Druide.
Und der Idefix.
Und der Idefix und der Druide Miraculix in den Osten, weil der Miraculix im Traum eine Botschaft von einem Druidenkollegen aus dem Osten gekriegt hat. Und deswegen reisen sie, gehen Osten und treffen prompt den Druidenkollegen vom Miraculix. Der heißt der Rine.
Aha.
Und der hat nämlich eine Vision gehabt, dass die Römer zu seinem Dorf kommen, um ihn greifen zu entführen. Der ein Heiligtum für seinem Dorf ist, aber keiner weiß, wo der ist. Und ja, die Römer haben eben die Kalaschnikova gefangen genommen und das ist die Nichte von den befreundeten Druiden. Und so fängt dann das Abenteuer an, das ich nicht weiter spoilen will.
Ja.
Nur, was ich schon spoilen will, was nämlich eine sehr nette Sache ist im Comic, der Idefix trifft, also es gibt in dem Dorf einen weiteren Hund, und zwar einen Wolf. Und der Idefix freundet sich mit dem Wolf an und das ist im Comic sehr niedlich, finde ich.
Mhm. Der Idefix ist so super niedlich.
Ja.
Gute Hundemomente im Comic.
Beschreib einen Greif, weil ich habe am Wochenende zufällig Harry Potter gelaufen, wo mal der Hippogriff vorkommt.
Mhm. Körper eines Löwen, Kopf eines Adlers und Ohren eines Pferds, oder?
Eben, weil zum Beispiel bei Harry Potter ist es so, also das mit dem Kopf vom Vogel, das stimmt. Der Körper vom Pferd stimmt auch.
Nur die Ohren.
Aber zum Beispiel die vorderen Hufe, also vorne hat er Hufe und hinten hat er
Krallen.
Ach so. Und dann habe ich mir gedacht, gibt es da eine eindeutige Definition von Greif und so? Weil ich kann mich erinnern, auch bei den alten Pen & Paper, was ich gespielt habe, ist auch Greif vorkommen. Und ja, vielleicht tut das jeder ein bisschen anders interpretieren.
Ich glaube, bei Asterix und Obelix wird es, glaube ich, kann mir jetzt täuschen, Körper eines Löwen, Kopf eines Adlers und Ohren eines Pferds.
Er wird meist dargestellt mit löwenartigem Leib, dem Kopf eines Raubvogels mit mächtigem Schnabel, spitzen Ohren, meist mit Flügeln, aber auch in abweichenden Varianten. Mhm. Ist das im Tiroler Wappen auch ein Greif?
Übrigens, sehr gutes Holbein-Buch, der Greif von Wolfgang Holbein. Fantasy-Jugend-Pulp. Aber cool zum Lesen.
Okay.
Da, schau, Gerlos.
Der Greif.
Gerlos hat, das ist doch eindeutig ein
Greif. Ja, das ist so Greif, ja. Ja, das Wappen ja, von.
Weil es gibt ja auch noch den Manticore.
Der Vogelgreif im Wappen.
Das ist, glaube ich, so ähnlich, oder? Der hat auch einen Wolf, der hat einen Löwenkopf, glaube ich. Und der hat aber noch einen Skorpionschwanz. Also ja, eben, das ist so.
Kommt bei Game of Thrones vor, der Manticore, mit dem er der gibt es einen ersten Attentatsversuch auf die Daenerys im Land der.
Spoiler.
Wie heißt das Reitervolk?
Hunnen?
Na,
die Hunnen.
Bei Game of Thrones.
Ach, bei Game of Thrones.
Wow, Michi ist komplett.
Der Karl Drogo ist da. Der,
wie heißen denn die?
Karl Gustav, Karl Drogo.
Nicht der Kiri.
Vielleicht schreibt es in die
Kiri, ja genau.
Schreibt es in die Kommentare.
Ist es schon auffällig, wie sehr Game of Thrones aus der Popkultur verschwunden ist, oder? Das war so lang so ein Ding und es ist.
Dothraki.
Dothraki, genau.
Ja. Ja, es ist nicht verschwunden. Die Leute regen sich immer noch drüber auf.
Und es kommt eine neue Serie.
Ja.
Das verschwunden ist nicht. Die Targaryens kommt jetzt.
Ja, ich freue mich voll drauf. Ich bin leicht zu unterhalten und ich gebe es voll und ganz zu. Mir hat die Serie bis zum Schluss voll begeistert. Und ich war mit dem Ende mehr als okay.
Also ich habe auch kein Problem damit. Ich hätte es mal anders. Ich hätte es mal ein bisschen mehr, was mich da ein bisschen, schweifen wir ab in Game of Thrones. Aber was mir ein bisschen mehr, was ich bei Game of Thrones ein bisschen mehr noch ausgearbeitet gehabt hätte, gerne, zum als Lehrer zu sprechen, den Aufsatz bewertet, ist die White Walker. Die werden halt irgendwie erzählt und das sind die große Bedrohung und dann ist alle weg. Da ist irgendwie kein Endkampf oder
ja,
so.
Also Entschuldigung, da ist ja wohl ein gigantischer Endkampf auf
dem Fall. Das ist ein gigantischer Endkampf.
Das ist eine komplette Folge Endkampf.
Ja, aber das hat gerade für mich, das ist nicht einmal in Erinnerung. Das ist nichts, wo ich sage, wow.
Ja, denken wir ans Ende von Cool Runnings. Das ist
ja, das ist
wow. Wo sie stürzen mit dem Bob und das dann alles tragen. Hey, wow.
Jamaica hat eine Bob-Mannschaft, hallo.
Denken wir ans Ende von Eine schöne Bescherung mit dem Chevy Chase, hey, wo die Kanalisation explodiert.
Ja, wo ein Montag kriegt seinen Scheck und da kriegt er gar nicht.
Ja, hey, Spoiler.
Ja gut, das wäre es auf meiner Seite gewesen von Folgeblenker. Wir sind jetzt bei
90% NT. Also.
Wie viel?
Ja, schon relativ viel
Geld. Ja, ja.
Ist egal, passt schon.
Oh, shit.
Oh. Aber du erlebst halt so viel.
Na, ihr werdet dem ganzen Marvel-Ding mal Schnauze gehalten.
Ja, weil es nicht gespielt hast.
Ja, zum Glück, zum Glück. Gut, dann machen wir eine kurze Pause, weil ich bin wieder da. Das heißt, es gibt wieder Pausen. Ja. Die Maloche, die...
Wir haben aber schon in die Hose gemacht, also ja, für mich braucht es Pause machen.
Die Arbeitsherrschaft des Archivars ist vorüber. Es gibt wieder Pausen für uns Podcaster und dann kommen wir zum Hauptthema.
Ja, für uns sind es... 3-4 Tage, für euch sind es nur 2 Sekunden.
Es wird gruselig im zweiten Teil.
Geht's weiter? Ding Dong, Hauptteil.
So, da sind wir wieder nach einer kurzen Pause, in der wir technische Sachen besprochen haben und der Andy sich sein Bier aufgemacht hat, sein neues. Und deswegen darf der Andy jetzt, weil er der Einzige ist, der was zum Trinken hat, einleiten. Den zweiten Teil.
Darfst du gleich das Getränk ganz, einleiten?
Meine Stimme ist schon ganz, meine Zunge ist schon ganz belegt.
Klingt ein bisschen wie eine Ausrede jetzt, das Ganze.
Nein, tu das schon vorhin, bitte.
Okay, also ich heiße alle Hörerinnen und herzlich willkommen zum Hauptteil von unserer neuen Episode. Und in der geht's um, Michi?
Wie ihr aus dem Titel schon lesen habt können, Horrorfilm-Tipps zu Halloween.
2021, genau. Wir werden
jetzt sogar mal, Tipps?
Ja, so
ja, okay. Unsere ja. Tipps sein das ja. Quasi.
Wir werden jetzt ja, ich hört einfach so aus dem Nähkästchen über Horrorfilme geredet.
Ja, genau. Wir werden jetzt einmal unsere Horrorfilm-Tipps fürs heutige Halloween präsentieren, weil zu Halloween muss man sich ja ein bisschen gruseln. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir reden mal drüber, was für Horrorfilme wir gut finden. Und deswegen können wir jetzt als allererstes mal drüber reden, was ist ein Horror für euch?
Schlaflos in Seattle.
Wie definiert ihr einen Horrorfilm? Was ist für euch ein Horrorfilm? Weil eine von den großen Punkte beim Horror ist es ja, muss es da um was Übersinnliches gehen oder kann Horror auch weltliche Angelegenheit sein?
Ja, das ist vielleicht der Unterschied zwischen Thriller und Horror so ungefähr, oder? Horror ist doch vielleicht übersinnlich ein bisschen. Thriller ist more grounded so irgendwie.
Ich glaube, es hat sich für mich verändert von Kind zu jetzt. Früher als Kind waren Horrorfilme immer irgendwie irgendwas Übersinnliches, Grausiges, Monster. Mittlerweile habe ich mehr Angst vor Menschen. Also von reale Sachen. Also ein Film, über den wir eh noch reden werden, dann den Green Room, den habe ich noch gar nicht angeschaut, weil ich so Angst davor habe, mir den anzuschauen und da ist nichts Übersinnliches.
Wir können ja mal kurz darauf eingehen, was Wikipedia sagt über Horror. Was sagt
Miriam Webster denn dazu?
Und zwar Horror-Begriffserklärung.
Kann man sich das vorlesen lassen, dann kennt man es direkt. Von dir vielleicht.
Bedeutung. Horror, Bedeutung 1, aus Erfahrung geborener Schrecken, Schauder. 2, Zustand, der durch etwas Erschreckendes oder Erschauderndes hervorgerufen wird.
Also nichts Übersinnliches noch.
Wir fragten 100 Leute. okay, also ist überhaupt nichts Übernatürliches. Hat jetzt nichts in der Definition damit zu tun.
Was ist dann der Unterschied zu Thriller eigentlich?
Ich meine, da wird mehr einen Horror haben vor. Ich glaube, da wird eher das Wort an sich erklärt. Für mich waren Horrorfilme, muss ich sagen, schon was, was eine übersinnliche Komponente haben muss, weil das trennt sie vom Thriller oder vom Psychothriller ab. Ja. Weil zum Beispiel Funny Games, falls jemand gesehen hat.
Funny Games?
Ja, genau. Da gibt es ja zwei Varianten, eine österreichische und eine amerikanische. Ist ja meiner Meinung nach so das perfekte Bindeglied zwischen Horror und Thriller, weil wenn man den Film anschaut, denkt man, man schaut die ganze Zeit an Thriller, was jetzt quasi, weil jetzt eben quasi keine übernatürlichen Komponenten vorkommen, aber trotzdem sehr viel Suspense und sehr viel Anspannung während der ganzen Story schon herrscht. Aber dann gibt es im Film eine übernatürliche Komponente, wo die beiden jungen Männer mit der Fernbedienung in den Film zurückspülen. Zur Erklärung.
Der Waschmaschine, zurückspülen.
zurückspulen. Es gibt in dem Film einen Moment, wo sich der Zuschauer denkt, okay, ein gewisses Moment wird überwunden. Und dann nehmen die Protagonisten, die Bösewichter, ich möchte das jetzt nicht spoilen, was da passiert, aber die nehmen quasi eine Fernbedienung von einem Video.
Ja, das ist auch noch nicht gespoilert.
Und spulen den Film zurück.
Und spulen den Film zurück.
Das ist auch kein Spoiler.
Ja, aber man weiß ja nicht, was da passiert. Und dann warst du als Zuschauer, als Zuseher, okay, du bist denen ausgeliefert auf eine gewisse Art und Weise, so wie die anderen Mitspieler in dem Film denen ausgeliefert sind. Ja.
Okay.
Und so gesehen.
Vielleicht sollte man generell eine Spoilerwarnung für alle Filme geben, über die wir jetzt reden.
Ja.
Ich glaub, wir bemühen uns, aber wir können es gleich nicht. Ich meine, die Filme, die jetzt 30, 40 Jahre alt sind,
müssen wir jetzt nicht, angehen.
Groß Spoilerwarnungen rausschicken.
Spoiler-Alarm.
Soll ich was über neuen James Bond sagen?
bitte gut. Nicht. Bitte schon.
Ja. Gut, ich habe jetzt nicht zugekocht.
Ja, wer fängt an? Wer fängt an?
Erste Tipp. Also, ich habe es erst kürzlich gesehen, und zwar die beiden Es oder It im Originalteile, und zwar die neuen.
Die Originalen oder die neuen?
Nein, die neuen von 2017, 2019, glaube ich. Habe ich nicht gesehen. Habe ich mir damals gedacht, ich wollte nur im Kino gehen, traue ich mir das zu, weil der alte, der Fernsehfilm, Zweiteiler, den habe ich sehr gruselig gefunden damals. Aber da war ich halt noch jünger. Und dann dachte ich, will ich mir das jetzt überhaupt antun, weil er hat mich schon ziemlich mitgenommen damals, der alte. Und dann habe ich mir jetzt daheim auf der Couch angeschaut, beide Teile, und da ist kaum, also.
Von den neuen jetzt.
Von den neuen, ja, und ja. Sind ein paar grausige Sachen dabei, aber jetzt nichts, wo ich sage, okay, das.
Aber unglaublich guter Horrorfilm, oder? Also ich finde, das
ist ein sehr, sehr, sehr guter Horrorfilm. Beide. Voll gut besetzt, muss man auch sagen. Die jungen und die alten Schauspieler. Und viele Sachen vom Alten habe ich mir gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Und viele Sachen, vielleicht kannst du mir jetzt auf die Sprünge helfen, waren vielleicht im Alten gar nicht drinnen im Fernsehfilm. Zum Beispiel, was für ein unglaubliches Arschloch der Bully-Typ ist.
Der Henry.
Ja, der ist ja in den zwei Teile, wenn man denkt immer, wow, der ist schlimmer als der Clown.
Das ist das, was ich gemeint habe. Für mich ist bei Es, der ein Buch, sind die Sachen zu die, also die Sachen von, was quasi die Handlanger vom Es machen in der Stadt, das viel, viel, viel schlimmer wie das, was Es, also wie der Clown an sich jetzt mittlerweile. Früher als Kind war der Clown ist unheimlicher und die Szene mit dem Gulli und wo der ausschaut. Und jetzt ist das die Szene, also im Buch und auch im Film die Szene mit dem homosexuellen Pärchen.
Boah, das ist wild.
Das ist brutal, das beschreibt im Buch über, glaube ich, 50 Seiten, wie sie denn da vermöbeln. Ja. Und eben der Henry, was das für Psychopath ist. Und vor dem der ist viel unheimlicher, der Mensch, wie jetzt der Clown.
Wie dem, jetzt fällt mir ein Name ein, wie ist der dickere Bruder? Entschuldigung, dass ich leider Gewicht erkannt.
Ja, ich weiß nicht mal.
Ja, wie er ihm da das Haar einschneidet mit dem Messer. Und dachte, ist das im Fernsehfilm überhaupt vorkommen? Ich glaube nämlich gar nicht. Der hat das nur angedeutet oder so irgendwie. Mhm. Und jetzt sieht man wirklich, wie er das einschneidet. Und dann denkt man, ja, und generell sein ja da, geht es darum, ob es irgendwie der Vater ist von ihr, von der Beth. Und generell voll viele Menschen sind einfach, man muss so sagen, sind Psychopathen, oder?
Die Mutter, ja. Der Vater, ja, von ihm, die Mutter vom...
Die, was ihm die Medikamente immer gibt.
Ja, die ist ja irgendwie auch total
unheimlich. Es sind voll viele Leute, wo man denkt, boah, der Clown ist nicht das Problem, ich glaube. Ja, die Menschen sind das Problem.
Also die Mutter von dem Jungen mit dem Hypochondrismus, die ist in den neuen Teilen, wird die fast schon, also das ist fast schon eine Karikatur von einer schlechten Mutter, weil die erscheint ja dann einmal mit dem Auto und holt ihn quasi ab. Und sie ist so, hat einen Trainingsanzug an und ist ganz verschwitzt und schreit und beleidigt eben das junge Mädchen. Aber der Vater von ihr, von dem Mal, von der Beverly, der ist in den neuen Teilen, also der ist richtig, da kriegt man richtig die Gänsehaut, weil da wird es ganz anders. Der spielt es mit so einer Intensität wie, was für kranke, ungesunde Beziehung der zu seiner Tochter hat. Ja. Also das ist... Ja. Das ist richtig, das ist echt...
Was für mich ein ganz neuer Aspekt war, dass ich eben nur den Fernseh-Zweiteiler vorher gekannt habe, ist der Ursprung vom Es. Weil der wird überhaupt gar nicht behandelt in dem Fernsehfilm. Und jetzt sieht man, okay, das kommt aus dem Weltall. Oder irgendwie, jedenfalls ist es nicht von der Erde. Und das ist der, wie heißt das, irgendwie Hole, irgendwie nennt es es, da wo halt das einschlägt sich da reinkrabbt.
Mhm. Und da fehlt ja noch ganz ein riesiger, übernatürlicher Teil aus dem Buch in Badefilme. Also das mit der riesen Schildkröte, die durchs All schwebt, wo sie dann da in das...
Terry Pratchett manche jetzt.
Ja, das ist halt was Terry Pratchett-Likes.
Ja.
Okay. Und das, der ganze Bart fehlt ja. Es fehlt ja noch eine sehr umstrittene Szene in beiden Filmen aus dem Buch. Was fürs Coming of Age wichtig ist, weil im Buch hatte die Beverly dann mit allen Jungs Sex, damit sie sich wieder an den Weg aus der Kanalisation erinnern können.
Okay.
Das ist in keinem Film behandelt.
Ja.
Okay, was interessant. Was hat das mit dem Weg aus der Kanalisation zum Tun?
Keine Ahnung, sie finden den Weg aus der Kanalisation nicht mehr und damit sie sich wieder daran erinnern, müssen sie alle mit ihr, also
Aber das, heißt das Vergessen ist schon ein Thema. So.
Ja.
Sachen,
ja,
sich nicht mehr erinnern und so. Also das im zweiten Teil besonders wird das vom jetzt neuen Kinofilm aufgegriffen nochmal.
Mir kommt irgendwie vor, bei Ace ist es so, dass die alten Fernsehproduktionen mit dem Tim Curry, die, wenn man sich die heute, also die neuen Filme sind schon gute Horrorfilme, aber es ist fast schon so Mystery oder Fantasy. Sie sind nicht wirklich erschreckend. Ich habe ihn erst im Kino gesehen und bin aus dem Kino raus und habe schon gedacht, boah, ganz schön gruselig, vor allem auch, wenn man sieht, wie dem kleinen Jungen der Arm abbissen wird. Das habe ich am schockierendsten gefunden, weil das halt wirklich so Gewalt gegen ein Kind gezeigt wird. Aber generell sind sie so ein bisschen, ja, die sind sehr Stranger Thingsig, sage ich mal.
Ja.
So vom
Schauspieler ist ja.
Vom Horror, ja, aber auch vom Feeling und was vor dem Horror angeht, sind sie auf einem Level, finde ich, mit Stranger Things. Und wenn man die alten Teile heutzutage anschaut, das sollte man fast ein bisschen lassen. Wenn man die irgendwie in guter Erinnerung hat aus seiner Kindheit oder in gruseliger Erinnerung, dann sollte man es fast dabei belassen. Wenn man das heutzutage anschaut, dann ist das überhaupt nicht mehr erschreckend. Also die sind zum Teil ein bisschen, gerade der zweite Teil ist fast
schon. Ich finde halt so 80er-Jahr-Horrorfilme, also ich finde hauptsächlich die 70er, 80er-Horrorfilme, die haben viel mehr so Psycho-Terror ausgibt, also auch Shining und so Geschichten, das sind vor allem Stephen King-Sachen halt. Das ist dann in die 90er, wo dann, also jetzt bis auf abgesehen von den Splatter-Movies, wie halt der Halloween oder die Geschichten, die Mike Myers, Texas Chainsaw Massacre war, glaube ich, in die 70er, oder?
Das war 70er, ja.
Und dann in die 90er war halt so das quasi so ein bisschen das Teenie-Horror.
Ja, mit Scream ist das.
Scream, genau. Und aber in die 80er, das war so Psycho. Also da war viel auf so, da ist wenig passiert, viele lange Einstellungen, viel Unheil. Also allein die Szene beim ersten Ace, beim Originalen das mit der Wäscheleine, wo sich das dreht und dann ist er dahinter, dann ist ja, er wieder weg.
Das habe ich nur jetzt in Erinnerung. Das hat
das mir, das ist, ich weiß nicht, ob man das so in Erinnerung hat, als, weil man es als Kind gesehen hat, ja, oder ob das einfach jetzt, ob ein Kind, was jetzt in jetzigen ist, sieht im Kino oder im Fernsehen, gleich Panik hat vor der Werbung, wie wir sie gehabt haben, weil es irgendwann um 22.30 Uhr auf RTL ist, es kommen und da war in der Werbung bei Bernhard und Bianca um 20.15 Uhr in der Werbepause ist schon gekommen, heute es und mit dem Clown.
Ja. Mir hat auch damals irgendwie, das ist so verstimmte Musik, die was da oft bei einem alten Fernsehfilm noch verwendet wird, so irgendwie so, eben so Clowns-Musik, aber eben also nur so, so mal schräg gemacht. Dissonanzen, ja. Ja, das, ich glaube, ich hatte neue ein bisschen, aber das habe ich im Alten sehr effektiv gefunden.
Ich meine, hat einer von euch mal das Original Texas Chainsaw Massacre gesehen? Mhm. Weil das ist kein Splatterfilm.
Nicht?
Nein, das ist im Prinzip, da sieht man nichts Schlimmes in dem Film. Es ist immer nur die Annahme, dass man was, also das, was man sich, wenn man den Film anschaut, währenddessen sieht man nichts Schlimmes, man sieht keine Splatter-Effekte, nur wenn man den Film fertig geschaut hat, hat man das Gefühl, man hat was Furchtbares gesehen. Also es ist sehr clever gemacht, der Film. Deswegen ist das so ein guter Horrorfilm. Meiner Meinung nach ist der aus mir unerklärlichen Gründen indiziert in Deutschland.
Okay.
Immer weil noch, oder?
Ich glaube, er ist immer noch indiziert. Okay. Ja.
Habt ihr Rosemary's Baby gesehen?
Ich nicht.
Das passiert ja, das siehst du auch nichts.
Ja, das ist genau das, mit was gute Horrorfilme ausmacht. Das ist so wie der Exorzist. Ich finde, der Exorzist ist bis heute einer von den von die schreckenerregendsten Filme, die es so gibt. Obwohl man da auch nur, also die Szenen, die wirklich mit viel Special Effects gemacht sind, sind ja quasi die Possession von ihr halt, wie sie es dann ausschaut und so. Aber das richtig Gruselige passiert ein bisschen im Hintergrund bei dem Film.
Ja.
Also.
Na, aber es ist auf jeden Fall immer noch. Kann man sich auch dieses Jahr zu Halloween wieder anschauen, finde ich.
Beide. Manchmal nur ja. In neuen jetzt, ja.
Ja,
Interessant meint er ja nicht, oder? Ist ja lächerlich, glaube ich.
Nein, nicht lächerlich, aber als Erwachsener finde ich, also wenn ich jetzt als 39-Jähriger beide Versionen anschaue, dann finde ich die neuen haben ein bisschen mehr Suspense und mehr Schrecken und mehr Spannung als die alten. Die alten leben eher davon, so von der Erinnerung, also wenn man damals quasi in den 90er Jahren in dem Alter war, dann war man einfach auch in die Fernsehästhetik, war man die Fernsehästhetik gewöhnt und man war einfach gewöhnt, wie Filme gemacht waren. Deswegen ist die Erinnerung, glaube ich, schlimmer, als wenn man es jetzt heute nochmal anschaut.
Ich glaube so, was halt da dazu kommt, als Kind hat man vielleicht auch Sachen, angsteinflößend gefunden, die einfach für einen Erwachsenen überhaupt nicht angsteinflößend sind, so wie oh, ich gehe in den Keller runter und da ist das Licht aus oder so, was auch immer. Ja, aber heutzutage, oder doch, habt ihr es noch?
Nein. Große Spinnen.
Also, ich weiß schon ein bisschen, was du meinst. Mir kommt ein bisschen vor, also
sagen wir so, man hat noch ein bisschen mehr an das Übernatürliche geglaubt, vielleicht, als man als Erwachsener jetzt
dran glaubt. Ja, und da kommt was dazu, was
und
man
nicht. Und schaut man nicht in den Spiegel und sagt irgendwas. Vielleicht kommt ja doch hinter dir.
Und es kommt noch was dazu, was man nicht unterschätzen darf, weil ich habe zum Beispiel es im ersten Teil, habe ich nur zur Hälfte, glaube ich, gesehen überhaupt. Und früher am Schulhof ist darüber geredet worden und dann hat einer, man hat den Film selber noch gar nicht gesehen, aber einer hat auf Videokassette gehabt und dann hat er den ganzen Film natürlich erzählt und dann ist es quasi die ganze Erzählung und so war schlimmer, als der eigentliche Film dann war. Und man hat irgendwie Erinnerungen an die Erzählung und wie man das schon gegruselt hat und wie furchterregend man schon alleine die Erzählung von dem Film. Weil ich kann mich schon erinnern, wo ich in dem Alter war, da haben halt alle gesagt, ja, das ist der schlimmste Horrorfilm, den es gibt. Da wärst du halt wahnsinnig, wenn du den anschaust. So gruselig ist der. Und das stimmt halt nicht. Also das,
aber da gibt es auch beim Alten, und das ist auch im Neuen drin, Szenen, die ich beim Neuen jetzt gesehen habe, und dann habe ich mich an den Alten wieder erinnert und gedacht, oh ja, das hab ich mir, da habe ich viel über die Szene nachgedacht. Und zwar, wo sie dann erwachsen sind und er sie alle anruft, hey, jetzt müsst ihr wieder zurückkommen, und einer sich umbringt dann.
Ja, genau.
Und das kann ich mich erinnern, wo ich dachte, wow, so wie, das hat das nochmal irgendwie so verstärkt, wie, ey, das muss so furchtbar für den gewesen sein, alles und so, deswegen, das muss ja echt so gewesen sein, so als Kind, da habe ich mir
das
gedacht.
Ja. Das ist, glaube ich, heutzutage gar nicht so einfach, so eine Szene in einem Film zu etablieren, dass du das durchkriegst, ja. Weil das ist schon wirklich ein Thema, wo, also ich finde es zu Recht heutzutage in Filmen eher ausgespart wird. Und ich glaube, dass du, wenn
mindestens wird es erwähnt, dass das vorkommt. So,
genau, und wenn du das wirklich in einem Film machen willst, dann musst du das auch richtig gut machen. Und das ist auch richtig gut gemacht im Film. So, ja.
Ja. Na, also von mir eine Empfehlung für beide. Also ich finde den alten auch ein bisschen Nostalgie. Wenn man sich jetzt nicht so fest gruseln will, vielleicht schaut man alten und sonst.
Aber ich muss sagen, ich meine, wie gesagt, das ist jetzt wieder Erinnerung. In meiner Erinnerung ist der Tim Curry Clown auf jeden Fall viel gruseliger.
Ja. Ja.
Auch wenn er dann plötzlich nur spitze Zähne hat, vielleicht ein bisschen einen größeren Kopf, das ist für mich viel effektiver gewesen, als jetzt das Ganze, wenn er richtig das im neuen Film das Maul aufmacht und hunderte von Zähnen kriegt.
Der Tim Curry war halt kein Monster, der war halt echt nur ein Clown.
Mhm.
Und das hat nur durch sein Schauspiel halt funktionieren müssen. Mhm. Und der neue Pennywise ist halt ein Monster.
Ja, aber er ist schon auch viel Clown. Er ist schon ein langer Clown. Sein Auge ist dann immer wieder, das driftet dann mal immer wieder so ab, das ist ganz unheimlich. Und das ist eine Szene, wo er sich einmal so schnell bewegt, wo ich im Kino auch so richtig, boah, weil nicht, irgendwie kannst du nirgends hin und der kommt uns auf die Tour auf der Riesenleinwand, das war schon unheimlich. Also es war halt so ein bisschen Jumpscare.
Ja.
Gut, Andy?
Ich möchte starten mit einem von meinen All-Time-Favorites, nämlich Das Ding aus einer anderen Welt, The Thing, 1982 von John Carpenter mit dem Kurt Russell. Eine Gruppe von Forschern, die in einer Polarstation ausharren müssen, sehen sich konfrontiert mit einem außerirdischen Virus, unter Anführungszeichen, der die Leute zu furchtbaren, entstellten Monstern mutieren lässt. Und ist einer von den Filmen mit den allerbesten Body-Horror- Animationen überhaupt. Die sind jetzt 40 Jahre alt und wenn man den Film heutzutage anschaut, fragt man sich immer noch, wie haben die das gemacht damals? Nicht zu Unrecht ist er auch in Stranger Things gefeatured. Der Science Professor schaut mit seinem Love Interest The Thing und erklärte, dass das alles nur Latex und Schleim und Special Effects sind. Und bis heute muss man sagen, Wahnsinns Spezialeffekte.
Ja, da ist ja super gealtert, finde ich. Also, kann man
und
jetzt auch
im, kurz nochmal zurück zum im zweiten It-Teil ist ja auch eine Szene angelehnt an ein Monster, wie es in The Thing ausschaut, was im Endeffekt nur ein Kopf ist, mit halt, wo ihm da so Füße rauswachsen.
Ja, genau. Ja.
Und das ist das, was mir eigentlich, das habe ich am schlimmsten gefunden beim zweiten Teil jetzt. Und das ist echt brutal gut gemacht.
Ja.
Ja,
aber Thing, mach weiter mit
The Thing. The Thing hat halt so klassische Horrorfilm-Aspekte, oder? Also Horrorfilm-Bestandteile in der Station. Sie kommen nicht raus. Sie sind da, irgendwas ist da. Man weiß nicht, was es ist am Anfang. Es fängt alles eigentlich so voll positiv an, oder? Und dann nimmt es rapide, geht es nach unten.
Also, es ist ein bisschen, es ist ein Remake aus den 50er, glaube ich. In den 50er ist es so eine Art Pflanzenmonster, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe den 50er-Film leider nie gesehen und war damals halt wie alles in den 50er, was aus Amerika gekommen ist, eine Parabel auf den Kommunismus. Und das Remake aus die 80er mit Kurt Russell von John Carpenter, das könnte auch so ein bisschen in einem U-Boot spielen. Also die kommen halt, die sind halt sehr gefangen auf engen Raum und sehen sich mit so einer Gefahr konfrontiert, die man nicht erkennt. Jeder könnte es sein, jeder könnte von dem Virus besessen sein, jeder könnte quasi die nächste Bedrohung darstellen. Und sie wissen nicht, am Anfang vom Film, sie wissen nicht, wie sie draufkommen sollen oder wie sie erkennen sollen, wer jetzt wirklich eine Bedrohung ist und wer nicht. Und sie kommen dann irgendwann im Film drauf, dass quasi Hitze der Faktor ist, den der außerirdische Virus nicht aushält. Und da gibt es eine super gute Szene, wie sie so einen Bluttest machen. Da müssen sie alle Blut abnehmen und in so eine Petrischale einfüllen und dann halten sie einen heißen Draht in das Blut. Ob es reagiert. Und bei dem, der quasi von dem infiziert ist, in Anführungszeichen, da explodiert die Blutprobe quasi und springt so durch den Raum. Und der fängt dann auch sofort an, ganz wild mutieren und so. Und in dem Film gibt es zwei Szenen, wo ich habe den relativ jung gesehen. Ich glaube, ich war da 11 oder 12, der Film ist ab 16 freigegeben, was mich ein bisschen wundert, weil er ist schon ziemlich, ziemlich deftig und ich habe den, glaube ich, mit 11 oder 12 gesehen. Und es gibt eine Szene, wo jemanden der infiziert ist, der Kopf irgendwie ab. Also während einer ärztlichen Untersuchung reißt der Kopf ab. Ich glaube, die Zunge schlängelt sich um einen Tischfuß und reißt den Kopf ab und dann brechen so Spinnenbeine aus dem Kopf
raus. Ja, der rutscht irgendwie so vom Tisch runter an den Boden und dann kriegt er die Beine, glaube ich.
Ja, genau, die brechen so links und rechts aus die, aus die Schläfen aus und dann rennt der Kopf auf Spinnenbeinen weg. Und das Zweite ist, das ist ein bisschen vorher im Film, wie ein Hund von dem Virus infiziert ist und der schält sich dann vorne von der Schnauze weg wie eine Banane. So. Und wenn man das heute sieht, dann ist das immer noch schockierend. Das sind immer noch schockierende Spezialeffekte. Das kriegt man mit Computer immer noch nicht so hin, wie Practical Effects das kennen.
Ja, das ist, ja. Aber das ist auch wieder die Frage, ist das ein bisschen unser See, also die Nostalgie, was wir haben mit dieser Art von Filmen, wo viel so Practical Effects sind, weil wir einfach solche Filme, wie gesagt, wir lieben, ist es vielleicht deswegen, dass man das so cool findet. Wenn das jetzt einem Kid sagt, sagt er vielleicht, das ist ja Plastilin, das sieht unrealistisch aus, wenn die schon so realistische Sachen kennen.
Nein, das glaube ich nicht, weil na, es schaut nämlich sehr realistisch aus, finde ich.
Also das was mit, wir beurteilen können.
Na, so wie der Kopf sich, also zumindest kriegen sie es mit dem Computer nicht noch schockierender hin, wie das, also wie der Kopf sich vom Körper abtrennt, das schaut schon sehr ekelhaft aus.
Ja. Ich weiß nicht, du hast es nicht erwähnt, aber vielleicht sollte man sagen, auch als Zuschauer weiß man gar nichts. Man weiß gleich viel wie eigentlich die Leute
außer jetzt
der Station. Ja, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass man weiß, oh, der ist das Monster, weil der, also das ist auch dem Zuschauer. Teilweise gibt es sogar Theorien, so wer war es zerrischt und so.
Genau.
Das glaube ich immer noch nicht geklärt sind.
Und das Ende ist ja auch quasi open to discussion. Es ist ja immer noch, also wenn man das Ende sieht, dann kann man sich, da muss diskutiert werden. Also das Ende ist nicht klar, wie der Film dann wirklich endet.
Ja.
Und es ist einer von den ganz wenigen Filmen ohne Love Interest. Also mir fällt jetzt, mir fällt jetzt auf Anhieb kein weiterer Film ein, wo tatsächlich überhaupt...
Was meinst du jetzt, Horrorfilm?
Nein, Horrorfilm, generell Film. Also, überlegt euch mal, in welchem Film gibt es kein Love Interest?
Der weiße Hai.
Okay, kannst du ihn sagen, ja.
Da ist nur er mit seiner Frau und der ist
ja...
No,
aber ist jetzt ja, aber immerhin.
Ja, du kannst jetzt nicht sagen, wenn ein Bärchen vorkommt, das ist... Dann gilt es nicht
mehr. Alien?
Ne? Ja.
Der erste, oder?
Der erste? Gibt es da noch mehrere? Nein.
Ja, es liegt halt daran, dass wirklich keine einzige Frauenrolle in dem Film vorkommt. Keine einzige. Und das ist schon irgendwie... Ja.
Ja. Aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cool, cooler Film. Ich bin... Ja, eben, wie gesagt, das passt.
12 Angry Men, glaube ich, hat auch kein Love Interest.
Stimmt.
Ich finde so, ich liebe ja so Science-Fiction-Horrorfilme, also die in irgendeinem Raumschiff spielen, also eben Alien oder The Thing, was jetzt kein Raumschiff ist, aber in dem abgeschlossenen Raum. Oder auch dem, wie heißt der, wo sie an die Sonne fliegen mit dem Raumschiff.
Ist das nicht der George Clooney? Nein, ich kenne Event Horizon.
Event Horizon.
Der ist auch die Runde gegangen bei uns.
Der ist so richtig. Der ist ja jetzt auch noch für die total.
Da sind Szenen, die einfach so schnell hintereinander geschnitten sind. Und wir haben uns das mal angetan, haben da mal Pause gedrückt und uns ein bisschen angeschaut, was da so, so schnell vorm Auge so dahin flasht. Und da sind schon ein paar echt splatterige Sachen drinnen.
Ja. Und da passt das Ding immer super ein in das Eck. Das finde ich ganz gut.
Event Horizon war neben Independence Day einer von den allerersten Kinofilmen, die in Innsbruck, wo ich bin 1996 nach Innsbruck gekommen als 14-Jähriger und war einer von den ersten Kinofilmen, die ich in Innsbruck gesehen habe. Und da hat einmal ein Kinoangestellter einen Fehler gemacht, uns ins Kino zu lassen, weil ich war den Film mit 14 im Kino und der hat mich ziemlich traumatisiert, muss ich sagen. Ja. Event Horizon, der war. Ist übrigens von dem Regisseur, der die Resident Evil Filme gemacht hat.
Ja. Da
ist schön bergab gegangen danach.
Anderson, wie ist der noch?
Wes.
W.
Wes
Anderson. W. Anderson.
Ja, der Ehemann von der
Mila Jovovich.
Ja, genau.
Sind die noch verheiratet?
Ich glaube nicht. Mittlerweile ist nicht mehr, aber
Ja. Gossip. Gut, dann mache ich jetzt was anderes. Ich gehe ein bisschen. Geht's. Ich habe jetzt überlegt, wie viel ich von dem Film erzählen soll, damit er noch.
Als Tipp vielleicht durch.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Tipp für Silvester. Für Halloween, so wie alle unsere Filme heute. Ja, ich habe ein bisschen Angst, ihn zu spoilern. Aber ich kann jetzt. Ich halte mir an das, was man, wenn man.
Jetzt warte mal, sag mal in Titelnamen.
It Follows.
Ich habe den nicht gesehen.
Ich habe ihn auch nicht gesehen.
Vielleicht haltest du wirklich.
Okay. Ich habe schon mal drüber geredet. Mhm. Ich halte mich wirklich oberflächlich, was man. Ich schaue mir gerade das Cover an von der DVD. Und ich probiere es mir, ich halte mir das, was IMDb da quasi in dem ersten Absatz erklärt, oder? Mhm. Und dann in diesem Spektrum werde ich mich aufhalten. Also der ist von 2014 und Horror-Thriller. Also,
das ist ja beides. Hat er übernatürliche Komponenten?
Er hat da übernatürliche Komponenten. Also es geht darum, eine der Hauptpersonen kann es halt quasi nicht erwarten, mit seiner Freundin Sex zu haben. Und das fängt quasi an wie so ein Teenie Movie, oder? Mhm. Und dann haben sie das erste Mal Sex und dann offenbart er ihr quasi, dass er nur mit ihr Sex gehabt hat, weil er verflucht war.
Ah, du hast
den Fluch an sie weitergegeben hat und sie ab jetzt von einem übernatürlichen Wesen verfolgt wird, das nur in Schritttempo gehen kann und sich in jede Person, also jede Gestalt annehmen kann. Und von da an geht ihm die Geschichte so, wie sie das wieder los wird. Oder? Und das Unheimliche an dem Film ist, dass du extrem viel auf den Hintergrund achtest. Also es sind halt klassische Szenen, wie sie sich unterhalten und in einem Park und im Hintergrund schaust du im Hintergrund, dann siehst du, okay, da geht wer. Und nachher ist wieder Schnitt aufs nachher ist Schnitt wieder auf sie zum Beispiel und dann siehst du, wie die Person wieder einfach näher ist, oder? Und du bist die ganze Zeit nur am Scannen, oh Gott, jetzt hat sie sie gleich, oder? Also das Wesen ist jetzt bald bei ihr. Und denkst du, jetzt muss sie sich umdrehen, dann muss sie das sehen. Und dann gibt es halt natürlich, Klassiker, das ist jetzt auch kein Spoiler, natürlich ist es nicht immer das Wesen. Dann ist es halt irgendwer, der bei ihnen vorbeigeht und so einem Freund winkt, der halt auf sie zugeht. Aber das ist so unheimlich. Und der Film ist, der hat uns so vom Hocker gerissen, weil wir halt auch immer wieder suchen nach Horrorfilmen und ich bin relativ schwer zu erschrecken. Und wie gesagt, wir machen eben eher so reale Sachen Angst, also wie jetzt ein Werwolf oder keine Ahnung.
Die gibt es nicht?
Nein. Oh. Der war wirklich mindblowing. Also der war wirklich richtig, richtig, richtig gut. Vom Anfang bis zum Ende richtiges Vergnügen, Horrorvergnügen.
Das ist ja eine extrem clevere Prämisse, finde ich. Das ist
Prämissenschwein.
Das ist echt ein Hammer, was für eine gute Idee das für einen Horrorfilm ist.
Und wie man dann selber, wie oft ist jetzt die Horrorfilme, die guten Horrorfilme, die, wo man sich dann selber überlegt, wie würde ich aus der Situation rauskommen, oder? Das ist ja das, was.
Ja, ich glaube, ich würde Sex haben mit jemandem.
Ja, eben, aber du bist ja ein guter Mensch und du quasi mit dem du.
Nee, ist ja ihn echt schon schwach genug, ja.
Dann, ja, bis mir ein Dämon verfolgt, dann ist alles so.
Aber das, eben.
Ja, stimmt. Ne? Moralisch gesehen.
Überhaupt einfach. Ja, aber ist gut.
Warum muss sie da, gibt es nicht ein Meme mit einer Schnecke, die, was ist das?
Gary, die Schnecke von SpongeBob.
Nein, Moment mal. Es gibt doch irgendwie so ein Meme oder so eine Internet-Story, dass man kriegt irgendwie einen gewissen Geldbetrag, aber dafür verfolgt man eine Schnecke, die einen umbringen kann.
Ja, das ist irgendein Nein-Gag-Blödsinn.
Ja, aber den, also auf jeden Fall, den, wer zu Halloween was unheimlich schauen will und sich dann immer in der Stadt immer oft mal umdreht.
Ja. Ich muss mal schauen, weil ich glaube, Netflix hat zwar irgendwie recht gute Horror-Sparten-Filme, aber zum Beispiel ganz viele Klassiker, so wie mit Halloween und Freddy, glaube ich, die gibt es nicht, aber oft halt neuere Sachen. Ich muss mal schauen, ob sie den haben. Und jetzt dann, wenn Halloween ist, da werden wir vielleicht hoppa anschauen oder an. Guten.
Ich schaue gerade parallel.
Best da schaue ich mal dann parallel an.
Okay, dann sollen wir zum nächsten gehen?
Ja, bitte. Ich will da gar nicht mehr erzählen, weil
ich würde gern über Evil Dead, Tanz der Teufel reden.
Yes!
Wir haben ja schon mal die Serie kurz angeteased oder eine Empfehlung ausgesprochen für die Serie. Und die besteht weiterhin, die Serie ist voll gut, auch wenn sie leider nur 3 Staffeln hat und dann vorzeitig leider beendet worden ist. Aber reden wir mal über die Filme.
Marc, ganz kurz, noch kurzes Update zur Serie. Ich bin mittlerweile auf die Empfehlung von Marco hin in der Mitte von der 3. Staffel und bin wirklich begeistert. Was, also da wird Horror, Splatter-Horror aller feinster Kajüte weiter geboten.
Ich habe nicht gewusst, wie brutal oder so. Ich habe zuerst gedacht, okay, das sind, es gibt die Tanz der Teufel-Filme und da gibt es jetzt eine Serie. So, ja, das wird so ein bisschen runtergedreht sein. So, das kann ja jetzt nicht so brutal sein und so splattermäßig. Und dann habe ich die Serie gesehen und dachte, wieso habe ich das nicht gewusst? Wieso redet denn da keiner drüber? Ja. Das ist ja, was die sich getraut haben teilweise in der Serie. Das habe ich noch nie gesehen bei anderen Splatterfilmen und Horrorfilmen.
Das da haben wir aber schon mal drüber geredet.
Ja, ja. Ja. Deswegen reden wir jetzt nochmal über die Filme. Ja. Okay. Also, Tanz der Teufel hast du im deutschen sprachigen Raum. Mhm. Und der hatte bei uns auch immer die Runde gemacht. Ich habe aber damals nie gesehen, den ersten. Hat wer den ursprünglichen ersten gesehen, damals?
Damals, ja.
Okay.
Also ich habe ihn in die
wie das du so ein netter Mensch war nicht. Der ist von seinen Cousins mit Horrorfilmen zurückgeschüttet worden.
Das war ja ein 80s-Horrorfilm, glaube ich, der erste. Und ich habe ihn aber in die 90er auf VHS gesehen.
Genau. Und es ist halt ein B-Movie, muss man sagen. Es ist, sagen wir so, die Schauspieler sind jetzt nicht gut unbedingt, die Location haben sie sich gut ausgesucht. Es ist aber schon für damals recht gute Practical Splatter Effects haben die drinnen gehabt, muss man sagen.
Es ist ja einer der B-Movies, oder?
Ja.
Ist auch einer der bekanntesten Horrorfilme, oder? Jetzt so im,
ja, vom Namen her hat jeder irgendwann mal Tanz der Teufel gehört. Und ich habe mir den einmal dann angeschaut, jetzt vor kurzer Zeit, bevor ich die Serie angefangen habe eigentlich, weil ich den ersten Teil habe ich nie gesehen. Und der erste Teil, der hat echt auch so ziemlich gruselige Elemente. Aber auch wieder so ein bisschen, das Menschliche ist fast schon wieder bedrohlicher, so wie sich die Leute halt verhalten. Und die Splatter-Effekte eben sind gut. Und viele sagen, ja, da war alles auf Ernst gemacht. Und das stimmt auch, aber es ist halt so ein bisschen Klamauk durch eben die Effekte. Manchmal sieht man halt, okay, das ist eine Puppe. Ja, okay, kann das jetzt nicht so ernst nehmen.
Ja, das ja, da gibt es ja eine Szene, wo sie Kartoffelpüree benutzt haben für eine gewisse Körper. Ja. Komponente.
Und was in dem Film passiert, ist dann komischerweise fast dasselbe, was im 2. Teil passiert. So, da sind sich die Leute eigentlich ganz einig. So, irgendwie ist der 1. Teil die Vorgeschichte vom 2. Es werden Sachen irgendwie neu gemacht im 2. Es geht eigentlich nur darum, dass so, wie viel sind sie am Anfang? Ich glaube 6 Teenager oder 7. Sind gar nicht Teenager, sind schon, glaube ich, Erwachsene.
Ja, sogar. Junge Erwachsene.
Junge Erwachsene, die was halt auf so einer Hütte einfach ein Wochenende verbringen wollen und da halt ein bisschen was trinken und essen und so weiter. Und da im Wald ist einfach, ich glaube, es wird dann nie genannt, irgendwie das Böse, glaube ich, leider.
Ja, es kommt, also in der Hütte ist ein Buch und eine Kassette und
ja, aber es ist auch vorher im Wald schon irgendwas, was sie verfolgt, was man meint, was sie verfolgt.
Genau.
Aber genau, es geht ums Buch, ums Necronomicon, was sie da finden und also Tonbandaufnahmen von so einem Professor, der sagt, ja, das ist irgendwie, er hat das erforscht und so und das ist ganz schlimm
alles. Written in blood on humans.
Ja, und man soll es auf keinen Fall lesen, natürlich. Was sie natürlich dann machen und dann geht es wirklich erst los. Brutal. Und der 2. Teil, da sind dann plötzlich nur mehr 2 Leute. Da ist dann der Bruce Campbell, der eigentlich dann sich als der, sagen wir mal, talentierteste Schauspieler von den anderen herausgestellt hat. Der spielt im 2. Teil, also nochmal den Bruce Campbell und dann ist er nur mit seiner Freundin auf der Hütte. Und da, also falls jemand damals Tanz der Teufel irgendwie von dem was erzählt kriegt hat, dann hat ist fast immer aus Szene gesagt worden, oh, da kommt die Kettensäge und dann muss er sich einen Arm abschneiden. Und es ist im 2. Teil, man sieht das gar nicht, glaube ich, direkt. Man sieht zwar irgendwie, wie die Hand irgendwie so besessen wird, aber ich glaube, man sieht jetzt nicht genau, wie er irgendwie da abschneidet oder so. Man merkt schon, dass der 2. Teil so nicht mehr so ernsthaft ist wie der 1., weil da kommen wirklich so Klamauk-Szenen vor Und ich finde, das macht den Film aber um einiges besser.
Aber ganz kurz, ich habe den auch bei meinen Cousins gesehen. Die Cousins haben damals immer die Horrorfilme gehabt.
Ja, ich habe den im katholischen Lehrervereinsheim gesehen.
Oder so. Ist ein Horror, das allein ist katholische Lehrervereinsheim ist schon ein Horrorfilm in sich. aber ist das der, wo er dann in der Ritter, das im Mittelalter.
Ja, das ist dann der dritte
Teil. Das ist der dritte.
Und der ist dann so fast nur mehr Klammer.
Okay,
passt. Weil der zweite ist nur so eine Mischung aus, ja, die so Horrorgestalten und auch, was er sich selber antut. So. Das ist ja, wie er spielt zum Beispiel, dass seine Hand besessen ist. Und er ist dann so, sich Teller selber auf den Kopf haut, weil er eben seine Hand nicht unter Kontrolle hat. Wenn man das sieht, dann denkt man, ja, das muss man erst einmal schaffen als Schauspieler, dass man das so glaubhaft rüberbringen kann. Und der zweite Teil geht dann halt so aus, dass er mit zusammen seinem Auto in so ein Portal reingesogen wird und das ist dann der Auftakt vom dritten Teil, er ist dann so in der Ritterzeit.
Ich glaube, mit seinem Auto, mit seiner Schrotflinte.
Genau, er hat noch seine Schrotflinte.
Kettensägen, glaube ich.
Ja, genau. Ja. Und er hat sich, das ist auch noch so eine Szene, er hat, weil er sich den Arm abgetrennt hat, hat er sich eigentlich so einen Mechanismus gemacht, dass er sich die Kettensäge da draufstecken kann. Und dann auf der Schulter, glaube ich, wo er sich den Kickstarter oder den Kickstarter, weil
ja, so das zieht, Seilzug, ja.
Ja, wo er sich dann so einhängen kann und mit einer Hand so dann starten kann. Ich mache das jetzt im Raum nach, man sieht es nicht, aber ja. Und das sind so ein paar Sachen und dann hat er so ein paar gute One-Liner und das Groovy zum Beispiel, was er dann so sagt am Ende immer vom Film, das hat viele Leute einfach gesagt, okay, das ist so eine super Mischung aus Horrorsplatter und aber auch lustige Sachen. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo in der Hütte alle Sachen irgendwie lebendig werden. Zum Beispiel, da ist so ein Elch oder Hirschkopf, der was dann anfängt, ihn anzuschauen und zu lachen. Und zum Beispiel eine Lampe, die sich so bewegt. Und er fängt dann an, mit den ganzen Sachen, die sich da bewegen, so mitzutanzen fast. Mittanzen, er wippt eigentlich. Und genau, er macht nur so Auf-Ab-Bewegungen und lacht so mit. Und ich habe das gesehen und gedacht, ja, lustig, ist einfach lustig. Es ist perfekt irgendwie gemacht für den Film.
Ja, das ist so fast, das kommt mir immer, ich habe das jetzt vor kurzem auch wieder gesehen und mir kommt das ein bisschen vor wie so eine Walt Disney-Verarschung irgendwie so.
Ja,
das ist so wie bei Die Schöne und das Biest, wo alles belebt ist, die Tasse und der Kerzenständer und so. Und das ist irgendwie so total einmal durch die Albtraummühle gedrehte Verarschung von dem ganzen Walt Disney-Kram.
Ja.
Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass die Filme von Sam Raimi gemacht worden sind.
Genau, der dann später Spider-Man gemacht hat.
Ja.
Und er hat, da gibt es auch noch so einen guten Film mit dem Liam Neeson, wo er irgendwie so Masken macht. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Ja, der auch schon so ähnlich ist eigentlich wie der zweite Teil. Kann man sich mal anschauen.
Um was geht es im zweiten Teil?
Eigentlich ums selbe, ums erste. Sie finden selbe, wieder das Buch, aber dann
dann öffnen sie die Tore zur Hölle quasi, oder
wie? Ja, ja. Und dann taucht aber plötzlich die Tochter von dem auf, die was halt in die Hütte will und ihren Vater besuchen und der ist halt schon immer da. Und es ist ähnlich wie der erste Teil plötzlich und manche Sachen ändern sich, aber der zweite Teil endet damit, dass er halt in der Ritterzeit landet.
Okay.
Und das ist dann der dritte Teil, der heißt Army of Darkness oder Armee der Finsternis, glaube ich, auf Deutsch. Und da geht es eigentlich, da ist kaum Blut zu sehen. Ich glaube, das Einzige ist, weil irgendwie so eine Blutfontäne irgendwo rausspritzt einmal, ja, wo er kämpfen muss am Anfang.
Das ist eine Komödie eigentlich.
Es ist eine Komödie.
Ja.
Und aber er tragt eigentlich den Film der Bruce Campbell mit Schauspiel und Physical Acting. Ich weiß nicht, wie man das sagt halt. So, wie er zum Beispiel von, er steht dann irgendwie, er muss das nicht Nekronomik, wieso er das eigentlich nochmal suchen muss, ist eigentlich, weiß man das? Er kommt dann irgendwie hin und dann sind dann drei Bücher und er macht das erste auf und es versucht ihn reinzusaugen und solche Sachen.
Also er sucht das Nekronomikum in der Vergangenheit, um zurückgehen, also er wird im zweiten Teil, wird er quasi durch die Beschwörungen aus dem Buch, um sich zu retten, in der Vergangenheit gesaugt, zusammen mit seinem Auto und seiner Schrotflinte und seiner Motorsägen. Und im Army of Darkness sucht er quasi in der Vergangenheit nach dem Buch, damit er wieder in die Jetztzeit kommt.
Dass er zurück. Ah, ja, genau.
Genau. Und da ist eben die Situation, dass er sich auf die Suche macht, auf die Quest nach dem Buch. Und er muss, um das Buch zu finden, eine gewisse Beschwörungsformel sagen, bevor er das Buch wegnimmt. Und zwar.
Ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch. Klaatu Varata Nikti. Oder ja, nicht du. Oder nicht so genau. Ja, jedenfalls sag ihm das einer von den, im ersten Schloss, sag ich mal, so ein Zauberer, ja, das ist ganz wichtig. Und er so, ja, ja, mache ich schon.
Alles, ja, das ist echt geil.
Ja. Und das ist auch schon so der Moment, wo im ersten und im zweiten Teil denken sie, okay, das ist alles nachvollziehbar. Er ist jetzt, er ist kein Depp, so, er kennt sich aus. Und im dritten Teil geht es dann los. So, und das ist eine Serie teilweise so, ja, okay, vielleicht doch ein bisschen dumm. Also, er macht einfach dumme Sachen. Weil zum Beispiel kommt er dann zu einem Buch und dann fällt ihm der Vers nicht mehr ein. Und dann mit so Husten und so, klar, du warst so, probiert er es halt noch. Und dann geht natürlich alles schief.
Ja.
Und eben, das sind so Szenen, die ist einfach eben null Splatter, Horror, nein, auch nicht unbedingt. Ich meine, das kommt der Skelettarmee vor, falls man sich vor sowas fürchtet.
Es ist mehr so Fantasy.
Ja, Fantasy, genau, so Abenteuerfilm. Und ja, und wenn man den gesehen hat, dann war auch die Erwartung so, okay, es kommt dann zur Teufelsserie, so, dann hat man vielleicht die Erwartung gehabt, okay, das wird irgendwas Harmloses sein, und dann ist halt doch so eine wirklich voll brutale Serie rausgekommen.
Es war ja dazwischen, zwischen die alten Teile und der neuen Serie, war ja nur ein Remake oder
Das habe ich gar nicht erwähnt, ja.
Ja, also,
den habe ich nicht gesehen, dann vielleicht kannst du.
Ja, so eine Neuinterpretation vom Film. Und der war im Vergleich zu den Filmen und im Vergleich zur Serie absolut spaßbefreit. Also das war wirklich ein rein rassiger Horrorfilm und ist bis heute wahrscheinlich der gewalttätigste Film, den ich im Kino in Österreich gesehen habe bis jetzt. Also der ist derart...
klingt so, als wenn du im Ausland...
Aber es gibt ja oft so einen Österreich-Cut. Es werden ja in Österreich Filme gezeigt, wie sie in Deutschland nicht gezeigt werden, weil Österreich eine andere Gesetzgebung hat,
was
solche Horrorfilme angeht.
Nicht nur Horrorfilme. Ich kann mich erinnern, dass damals der Rambo-Film war ungeschnitten bei uns.
Ja, stimmt. Genau. Eben, darum sage ich eben in Österreich, weil die Filme im Ausland, im europäischen Ausland anders oder früher anders gezeigt worden sind. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Und Evil Dead war eben einer von den Filmen. Und da war es wirklich so, da ist in den letzten 10 Minuten, also der Film war generell schon extrem gewalttätig und extrem schockierend. Und in den letzten 10 Minuten wird, also das ist ja kein Spoiler, da wird halt im wortwörtlichen Blutregen nur noch geschrien, zerrissen, abgetrennt, abgerissen, abgequetscht. Also das ist echt ein unfassbar grausiger Horrorfilm. Und der hat nichts von der versteckten Leichtigkeit oder von dem versteckten Humor, das die Filme und die Serie haben. Obwohl, glaube ich, der Bruce Campbell und der Sam Raimi beide beteiligt waren, oder?
Ich glaube, Produzent war auf jeden Fall der Bruce Campbell. Der ist, glaube ich, bei allen Evil Dead Sachen mindestens Produzent, wenn er nicht sogar mitspielt. Und ich kann mich erinnern, in einem Interview, wo sie dann gesagt haben, okay, der erste Evil Dead, der hat schon Probleme gehabt mit einem Rating in den USA fürs Kino.
Ja, der ist ja bis heute in Deutschland indiziert, glaube ich. Der erste.
Das, ja, kann sogar sein. Ja. Und dann auch mit dem Folgefilm haben sie halt immer, und deswegen haben sie sich auch irgendwie weniger splattermäßig machen müssen, weil halt dann das Rating-Board in den USA gesagt hat, nein, das geht nicht so. Dass ich den Arm absäge, nein, das darf man nicht sagen. Und dann hat er halt erzählt von dem neuen, jetzt Reimagining, sag ich jetzt einmal, Evil Dead, was du gesagt hast gerade. Mhm. Und dann gesagt, da haben wir die brutalsten Sachen der Welt drin gehabt und keine Sau hat's interessiert. So, ja, der kommt so ins Kino anscheinend. Ja, hat sich vielleicht verändert.
Mhm. Da kommt so eine Szene vor, wenn ich die gerade beschreiben darf. Also, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das genau passiert. Ich glaube, da fällt einer in seinen Spritzenbehälter oder so. Also ich weiß nicht genau, was da passiert. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es eine Spritze oder ein Nagel ist, aber man sieht halt in Nahaufnahme, wie sich einer so ein spitzes Metallobjekt unter dem Auge rauszieht. So ganz langsam und die Haut wird so nach vorgezogen und er zieht es so unter seinem Auge raus. Und da war wirklich so im Kino, haben die Leute so, da ist wirklich so ein Raunen durchs Publikum gegangen. So alle haben irgendwie die Zähne aufeinander gebissen und so ein ganz gemeinschaftliches hat man halt gehört im Kino, weil das alle ein bisschen zu viel war. Und nur eine Szene, die wirklich ikonisch ist für den Film, da ist eine besessen eben von dem Necronomicon, von dem Bösen, von dem reinen Bösen, was aus dem Buch kommt. Und sie drängt einen Mann an die Wand und fährt so ein Tapetenmesser aus. Und man meint, sie leckt ihm übers Gesicht, aber sie leckt über das Messer und schneidet sich die Zunge in der Mitte auseinander. so in einer Aufnahme. Das sind halt wirklich Szenen, hey, die sind so ekelhaft. Also kann ich mich noch erinnern, hey, wie da im Kino, der ganze Kinosaal irgendwie so angespannt
hat.
Ja. Ja. Gute Horrorfilme, aber sind das.
Ja. Ja. Also wenn man die Chance hat, die alten Evil Dead, also sollte man sich alle anschauen.
Ja.
Alle, es sind jetzt drei unterschiedliche Sachen und halt dann der letzte ist dann mehr Abenteuerfilm, aber es trotzdem ist Bruce Campbell zuzuschauen einfach ist lustig. In der Serie und in die Filme.
Und in Bruce Campbell zuzuschauen ist noch speziell lustiger auf Instagram.
Ja, da folge ich ihm natürlich auch.
Ja.
Der probiert alle Filter, alle möglichen Filter, die es gibt, hat er ausprobiert schon.
Geil. Cool. Andy, it's your turn.
Gut, der nächste Film, den ich empfehlen möchte für Halloween, ist ebenfalls ein Klassiker und wieder aus dem Jahr 1982, genau wie The Thing, und zwar Brain Dead von Peter Jackson. Der Peter Jackson ist ja alle bekannt aus der Herr der Ringe-Trilogie und der Hobbit-Trilogie.
Meet the Feebles.
Und Meet the Feebles. Und der Peter Jackson hat seine Brötchen früher mit extrem ekelhaften Splatter-Horrorfilmen verdient, die sogar mal im Buch der Rekorde waren. Denn in dem Film Braindead kommt eine Szene vor, die es ins Buch der Rekorde geschafft hat, und zwar mit dem meisten Kunstblut am Set, und zwar 600 Liter.
Mehr wie bei Shining.
Das habe ich mir auch gefragt, ehrlich gesagt. Ja, aber anscheinend mehr, ja.
Ja, übrigens, der neue Evil Dead hat, habe ich an News gelesen, 6000 irgendwas Liter Kunstblut. Auch für alles. Oder nur für die Endszene. Das ist schwierig.
Ja. Wann kommt der raus?
Weiß ich nicht, muss ich recherchieren. Aber das mache ich ja nicht.
Der heißt irgendwie Hail the Deadites oder so ähnlich.
Nein, der heißt irgendwie Evil Dead Resurrection oder so ähnlich. Oder
okay, weil ich habe den Satz oder das Schlagwort Hail the Deadites, habe ich auch nochmal gelesen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr.
Ja, die Deadites sind die besessenen
Viecher. Ja, genau. Braindead ist ein Film, irgendwie, eigentlich kann man das ganz, ganz einfach runterbrechen, ein ganz klassischer Zombie-Splatter-Film. Eine gewisse Ratte, eine Mischung aus Affe und Ratte aus irgendeinem Land wird
nach. Raffe?
Ja, wird nach Australien gebracht und beißt da einen Zoowärter, wenn ich mich nicht täusche. Und der bringt dann eine Zombieplage über die Clanstadt, wo unser Held von dem Film wohnt. Und der Held wohnt bei seiner Mutter und die Mutter hat da ziemlich viel Macht über ihn, obwohl er schon fortgeschrittenen Alters ist, und lässt dann nicht zu, dass er Frauen trifft. Und eine von den ersten Opfer von der Zombieplage ist eben seine Mutter. Und im Zuge des Films noch weitere brave Leute, unter anderem Kung-Fu-Pfarrer, der sich zuerst noch mit seinem Pfarrer-Kung-Fu gegen die Zombies erwehren kann, nachher aber schlussendlich doch nicht mehr. Und das Ganze geht so weit, dass die Zombies, also der junge Mann will das so lange wie möglich, wie sagt man,
überleben.
Und am Deckel halten.
Ah, also verheimlichen.
Der will das verheimlichen, dass das Ganze, dass so eine Zombie-Plage in seinem Haus herrscht. Dann das geht so weit, dass zwei Zombies miteinander Geschlechtsverkehr haben und ein untotes Zombie-Baby zur Welt bringen.
Oh Gott.
Das er dann durch den Park.
Jetzt fällt mir wieder viel ein.
Durch den Park führen muss. Und mit Faustschlägen
beruhigt.
Ist das eine Komödie?
Ja. Der Film ist in Deutschland bis heute indiziert und er ist auf alle Fälle ab 18. Der ist überhaupt gar nichts für Kinder, obwohl ich den, glaube ich, auch mit 16 oder 15 gesehen habe.
Ja. Zu früh.
Zu früh. Der Film ist, es gibt eine Szene, wo die Zombies, er kocht. Und die Mutter ist im Pfarrgemeinderat oder? Es ist so ein Pfarrgemeinderat oder? Und sie will den Pfarrer und den Bürgermeister beeindrucken. Und die Mutter ist schon sehr krank, sehr zombiekrank. Und alle kommen zum Essen. Und er will halt, dass die ganzen, dass der Bürgermeister und der Pfarrer eine gute Zeit haben. Und die Mutter sitzt am Tisch und ist eigentlich schon mehr Zombie wie Mensch. Und ihr fällt dann ihr Ohr in einen
so Pudding, oder
in was ist das Pudding rein. Und der Bürgermeister isst dann den Pudding mit dem Ohr rein von der Mutter. Er merkt es nicht und kaut doch das halt genüsslich rein und ist ganz begeistert. Und ey, das, das ist so ekelhaft. Man kann es gar nicht so beschreiben, dass der Ekel transportiert wird, hey, wie schlimm das wirklich gezeigt wird. Boah. Ja, also das ist schon, und die Szene, wo dann, es gibt dann eine Szene, wo einer von den Infizierten seine kompletten Gedärme ausscheißt, man muss es so sagen, und die Gedärme bleiben am Leben und und kriechen durchs Haus und bringen dann auch noch Leute um. Also
oh Gott.
Special Effect mäßig und ekelmäßig ist der Film unerreicht, finde ich.
Ja, und da gibt es ja doch einen deutschen Titel, oder? Davon noch einen anderen?
Dead Alive. Weil der Film war in Deutschland initiiert und in Österreich ist er eben erschienen und hat aber in Österreich aufgrund der Initiierung in Deutschland unter einem anderen Namen erscheinen müssen und deswegen heißt er in Österreich Dead Alive und der richtige Name ist Braindead.
Ja, und wenn mir jetzt nicht ganz täuscht, ich hoffe, ich verwechsel jetzt nicht den Film, da kommt doch dann irgendwie so ein Rasenmäher dann am Ende vor, oder?
Ja, das ist eben die besagte Guinness-Buch-Szene.
Ja, also, und ich glaube, das haben vielleicht manche gesehen am Cover. Also, da sieht man irgendwie blutverschmiert und mit so einem Rasenmäher in Hand. Ich glaube, vielleicht, wenn sich die Leute an sowas noch erinnern können.
Mhm. In der Videothek.
Genau, Videothek, wahrscheinlich ab 18 Abteilung, da hat man ein bisschen rübergelunzt. Ja. Aber noch nicht hingehen dürfen, vielleicht.
Er montiert sich eben in Rasenmäher vor der Brust und am Schluss, wo dann alles fast schon, also wo dann alles zu spät erscheint, fast schon, fräst er sich seinen Weg durch die.
Ganz so gute Idee eigentlich.
Wer ist der Hauptdarsteller? Ist das nicht der Bill Pullman?
Nein, er schaut ihm aber ähnlich.
Ich habe jetzt gerade gedacht, das ist vielleicht.
Ja. Ich habe das recherchiert, der hat bei nichts mehr mitgespielt, das man kennt.
Das aber, weil du gesagt hast, Peter Jackson ist auch später dann nochmal für einen fast, sag ich mal, underrated Horrorfilm noch. Mir fällt leider der Name nicht ein, mit dem Michael J. Fox.
Ah, The Frighteners. The
Frighteners, ja. Das ist so...
Großartiger Film.
Ja,
stimmt.
Da hat er nochmal ein bisschen Horror ausgepackt und finde ich super Film. Das ist, wenn man nicht so viel Splatter mag, das ist so ein perfekter Horror-Ding.
Der ist super, der ist richtig gut.
Ey, The Frighteners ist eigentlich ein Film, wo man sich echt fragt, mittlerweile ist so viel geremaked worden und so viel, ich meine, ich bin ein bisschen froh, weil The Frighteners ist echt ein verdammt guter Film, aber den kennt fast niemand.
Na, und vor allem bei The Frighteners ist es, den hat er der Michael J. Fox zur gleichen Zeit gedreht wie Zurück in die Zukunft. Da hat er ja untertags The Frighteners gedreht und in der Nacht Zurück in die Zukunft. Mhm. Und da wartet man permanent drauf, dass der Film lustig wird. Also da wartet man immer, hey, da ist der Michael J. Fox dabei, das muss ja irgendwie ein witziger Film sein. Der ist aber eigentlich sehr, sehr ernst. Also das ist eigentlich ein richtiger Horrorfilm. Man hat schon so seine lustigen Momente, also wie sie halt Horrorfilme an sich eh immer haben. Aber das ist jetzt kein witziger Film, das ist ein Horrorfilm.
Hast du nicht einfach nach Fright Night gesehen?
Nein.
Der ist ja aus der ähnlichen Zeit und hat ein seltsam ähnliches Cover. Mhm. Auch mit so einer also bei Frighteners ist das Cover so ein weißes so ein Tapete, soll das glaube ich sein. Mit so einem
so Schädel drunter oder was?
Das so ein Dämonengesicht durchdrückt und Fright Night ist ein Vampirfilm, wo man auch so also quasi ähnliches Bild, nur anderes Setting. Mhm. Da gibt es nämlich ein Remake mittlerweile.
Okay.
Und sind beide, glaube ich.
Na, stimmt, das ist super. Super, ja, den wäre immer zu
helfen. Friday Night ist Zwischentipp. War gar nicht geplant, aber...
Ja. Nein, auf jeden Fall ein riesen Zwischentipp. Denn das wäre immer, glaube ich, zu helfen.
Ja, wenn ich eine Möglichkeit habe, den anzuschauen, dann schauen wir den an.
Ja, jetzt. Gut. Ja. Marco, gut.
Ich glaube, ich habe den auf DVD, ich kann nicht mitgehen.
Das wollen wir nicht.
Kann man heute noch anschauen. gut, dann ich habe zwar auch noch einen alten Film in der Liste, will aber jetzt doch an... neueren. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir über den nicht schon mal geredet haben. Er ist nämlich von...
Geht es um die Band von Stephen King?
Nein. Okay. Ich bin durch Zufall drüber gestolpert und es war dann am Ende des Tages echt einer der unheimlichsten... Unheimlich, er ist nicht unheimlich, er ist auch nicht beängstigend. Es ist wieder mal, geht es um die Menschheit und um Menschen, was unheimlich
ist. Also verstörend.
Verstörend, er ist richtig verstörend. Netflix-Produktion von 2019, ich habe es gleich beide gesehen, oder zumindest du, weil ich glaube, wir haben darüber geredet, ist Der Schacht.
Habe ich leider nicht gesehen.
Oh, ja.
Okay.
Mhm. Die Schachtnovelle, meinst du?
Ja, genau.
Oh.
Wow.
Respekt.
Es geht darum, es ist spielt in der Zukunft, es ist ein Gefängnis.
Ja, das weiß man eigentlich gar nicht, oder? das in der Zukunft spielt?
Ja, oder in der Jetztzeit, aber ja, in einem parallelen, also es gibt es nicht wirklich.
Ja, aber sagen wir so, es könnte es geben.
Es könnte es geben, ja, genau. Also es wirkt sehr dystopisch und es ist, also ich, das mache ich jetzt aus dem Gedächtnis, ist doch schon Zeit her, ich versuche es da wiederzugeben. Es geht um ein Gefängnis, das auf mehreren Ebenen aufgeteilt ist. Man weiß nicht, wie viele Ebenen. Die Gefangenen sitzen einzeln oder zu zweit, glaube ich, maximal zu zweit, mhm, in jeder Ebene fest. Und von oben nach unten fährt eine Plattform mit einem Festmahl drauf. Das heißt, wenn du auf Ebene 1 bist, kriegst du das ganz frische Festmahl und dann geht es immer weiter nach unten, bis es dann auf die unteren Ebenen nur mehr irgendwie...
Ich glaube 200, oder?
Ja, nee, das ist ein bisschen ein Spoiler, glaube ich. Also weil ja, jede Nacht, jede Nacht quasi oder nach einer gewissen Anzahl an Tagen schlafen sie ein und wachen auf einer anderen Ebene wieder auf. Aber random eigentlich. Es ist total, du kannst nichts machen, mhm, dass du irgendwie in eine Ebene raufkommst. Oder das ist einfach random. Das heißt, wenn du jetzt, deswegen ist der was dort. Und der Hauptdarsteller lässt sich freiwillig dort einsperren, um zu studieren, glaube ich, seine Studiengebühren zu bezahlen. Also ich glaube, sie sagen, es ist so ein Test, er soll sich dort einsperren lassen, wenn er das quasi übersteht, diese Anzahl an Tagen, dann kann er quasi seine Ausbildung machen, oder? Studieren kann er dann. Irgendwie so ist da der Plot, glaube ich.
Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Es ist auf jeden Fall was, dass man entweder was ableistet, also dass man ja, Gefängnis, also sind denn da Kriminelle da beteiligt an dem Ganzen, die quasi statt ein Gefängnis das machen können? Es ist so eine Art,
glaube ich, aber,
so eine Art, ab, ja, so eine Art wie sagt man?
Ja, das ist
so eine Art Buße. Also
das ist so in der Squid Game mäßig so.
Mit, ja, man, ja.
Ich mache das da und dann sind meine Geldsorgen gelöst.
Ja, genau, so. Und sowas.
Und
ja,
jede Nacht kommen sie auf eine neue Ebene. Also mhm, du wachst mhm immer wieder mit wem, ich glaube auch nicht, du bist auch nicht immer mit dem gleichen Partner. Da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Aber das ist eben, und sie müssen dann halt entscheiden. Sie sind, jetzt wachen sie von einer oberen Ebene auf, oder? Und dann, was machst du jetzt? Ist voll, weil du kannst ja nichts mitnehmen, die bleibt immer nur für eine gewisse Zeit stehen, ist voll, was machst du, oder? Oder lass was übrig für die weiter unten, damit die was weiter unten sind, wenn du dann auch weiter unten bist, vielleicht einmal die mhm dran denken und die dann auch was, und das ist halt dann richtig grausig, weil dann werden halt verschiedenste Körperflüssigkeiten von oben nach unten auf das Essen.
Ja, die haben halt auch so Halsbänder, oder? Irgendwie werden sie, glaube ich, bestraft, also man darf sich nichts behalten. Genau. Man darf nur essen, solange die Plattform steht. Und die Plattform steht halt echt nur für wenige ganz, Minuten, ganz kurz. Minuten, ja. Aber dafür kann man fressen und Anführungszeichen so viel man will.
Ja. Und der war richtig, also der war so überraschend gut. Das war halt sowas, wo man auf Netflix rumseppt und dann sieht man das und sagt, okay, wir haben eh Lust auf einen Horrorfilm, jetzt schauen wir uns das an. Und der war richtig, so wie ein Kammerspiel halt auch wieder, die Enge und dann die Ausweglosigkeit, weil man wieder überlegt, was würde man selber machen, wo wird man da rauskommen oder was ist da, das war richtig super Horror, also richtig gut.
Ist, glaube ich, eine spanische Produktion mit Deutsch, oder?
Weiß ich gar nicht.
Spanisch oder argentinisch und hat mich ein bisschen erinnert an, es gibt aus die 90er oder frühen 2000er so ein bisschen ein Klassiker, The Cube, falls ich noch...
Ja,
genau. Ich habe jetzt auch an Cube denken müssen.
Genau.
Ist ein spanischer Film.
Ja, und ist sehr, hat sehr strenge Cube-Vibes.
Okay.
Ja.
Okay.
Aber der Cube ist, muss ich gerade dazu sagen, weil wir es schon erwähnen, ist auch so ein Fish-out-of-water-Situation, wo einfach Leute, die nicht wirklich wissen, warum, sie werden entführt, haben keine Erinnerung, wie sie hinkommen sind und befinden sich in einer Würfelkonstruktion, in der in jedem Raum Fallen sind und quasi von Raum zu Raum müssen, ohne zu wissen, wie groß eigentlich die Würfelkonstruktion wirklich ist.
Ja, ja, ja. Und beim Schacht darf ihm jeder nur einen Gegenstand mitnehmen und das ist alles so. Mhm. Und da sind doch einmal die Kochszenen, oder? Siehst du, wie oben die Köche das so voll schön herrichten, so richtig appetitlich.
Das Internet mitgenommen.
Und dann geht es nach unten ab. Ist echt ein super, super okay Film.
Ja. Was ich mich noch erinnern kann, was ich speziell herausgefunden habe, ist, man sieht in so einer Rückblende, dass alle, die da irgendwie sich beteiligen an dem Ganzen, gefragt werden, was ihre Lieblingsspeise ist. Mhm. Und jede Lieblingsspeise wird gemacht. Mhm. Also wenn du quasi ganz oben bist, hast du Chance, dass du deine Lieblingsspeise
kriegst. Pizza Marinara.
Jawohl.
Yes, nice. Eingebaut. Mhm. Gut.
Ja, habe ich nicht gesehen. Ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Wenn ich Frighten das nicht finde, dann vielleicht das. Mhm.
Ist echt gut. Ist auf Netflix noch.
Mhm. Ich habe jetzt eigentlich keinen irgendwie Geheimtipp oder nächsten mehr geplant.
Andy
hat noch 8.
Ja, das haben wir gedacht, dass hier mehr recherchiert worden ist.
Aber das sind Sachen, über die da könnt ihr auch mitreden. Und zwar der nächste Film, über den ich reden möchte, ist Green Room.
Habe ich nichts
gesehen.
Habe ich nicht gesehen, aber da könnt ihr mitreden, weil der Michael eben gesagt, er hat sich nicht getraut, ihn anzuschauen.
Na.
Ja. Green Room ist eigentlich auch kein richtiger Horrorfilm, ist eigentlich Thriller, aber hat Thriller-Elemente super clever mit Horrorfilm-Elementen kombiniert. Ist von 2015 und da spielen mit. Und ich glaube, die kennt jeder, der Patrick Stewart, der Captain Picard.
Captain Jane Picard. Janeway Picard.
Die Alia Shawkat.
Wow.
Der Marco und die.
Er hat den ganzen Vormittag den Namen geübt. Hey, damit
ich habe vorher eben nicht gewusst, wie man den Namen ausspricht. Alia Shawkat. Und die kennen vielleicht manche. Das ist die May Fünke aus Arrested Development.
Maybe.
Die Maybe aus The Arrested Development, genau.
Marry me.
Und Green Room ist ein Film, da geht es um eine Punkband, die einen Auftritt, also die ist mehr oder weniger nicht erfolgreich, die Punkband. Die haben keine, also das funktioniert.
Wie aus dem Leben gegriffen.
Wie aus dem Leben gegriffen, die funktioniert so gut. Und die kriegen einen Auftrag, die können einen Gig spielen in einem Club. Und erst wo sie ankommen, in der das ist so ein Redneck Hinterhof Club
Kaschemme
mitten im Nirgendwo, und da kommen sie an als Punkband und kommen drauf, holy shit, fucking hell, das ist ein Skinhead Club, und jetzt müssen wir als Punkband in dem Skinhead Club spielen, und es geht natürlich nicht gut, und der Anführer von die Skinheads ist der Patrick Stewart,
der Glatze hat.
Und ein Neonazi-Anführer spielt, und zwar verdammt gut.
Ja, eben vor dem habe ich Angst, wenn man Jean-Luc kaputt macht.
Ist das ein neuer Film, aber es muss ja. Oder ist sie noch während Arrested Development hat sie das gemacht? Nein, danach.
2015 ist
es. Okay.
Rum. Und ich glaube.
Ist der erste 2000 dieses. Okay, ich habe gedacht, hat mir Kevin nämlich empfohlen, und das, ich gedacht, das ist schon viel länger her.
Okay. Wenn ich jetzt nicht falsch recherchiert habe, aber ich glaube, der ist von 2015.
Also der Archivar, glaube ich, nicht.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Und Arrested Development wird ja immer noch, also das ist ja nicht beendet, oder?
Das war es mir nicht ganz, ein bisschen im Limbo.
Ja, ein bisschen im Limbo, ja. Netflix-Limbo. Auf alle Fälle wird dann die Situation, dass die Punkband im Green Room festsitzt. Der Green Room ist, muss man dazu sagen, das ist der Raum, in dem die Band hinter der Bühne quasi wartet auf ihren Auftritt. Das wird als Green Room bezeichnet. Mhm. Und in dem Green Room sitzen sie fest, und außen warten die Neonazis. Und das kriegt dann so einen Zombie-Film-Vibe. Also so außen sind die mindless Gewalttäter, die ihnen ans Leder wollen, und sie sitzen innen drin und wissen nicht so richtig, wie sie sich helfen sollen.
Aber sie kommen an, sehen noch nicht, dass es ein Nazi-Club ist, bauen auf, gehen in den Green Room, der Club füllt sich, und sie kommen dann nicht mehr aus.
Ich kann mich leider nicht mehr ganz erinnern, wie das abläuft, aber also sie wollen...
Ein Nazi-Club, okay, passt,
fahren wir wieder. Ja, bleiben wir. Also,
der kürzeste Horrorfilm
der Welt. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist so, sie sind schon da, kriegen das dann langsam mit und wollen halt dann durchziehen, weil sie die Kohle brauchen, glaube ich.
Ah, okay. Also ist nicht so, dass die dann sagen, hey, okay, mir verpasst vielleicht doch nicht so, wir sind dann nochmal ab. Ja, sondern die anderen sagen,
war der Film. Und der sie gebucht hat, so, oder hat das auch nicht gewusst? Oder? Spoiler brauche ich nicht erzählen.
Vielleicht. Der Film glänzt durch wenige, aber extrem schockierende Gewaltszenen. Also es gibt auch Szene, wie sie, glaube ich, die Maybe Neonazi in den Bauch aufschlitzt mit einem Stanley-Messer. Und da bin ich echt so vom Fenster gekocht und so, oh, bin so ein bisschen zurück und auf die Löcher geschaut, weil das echt super schockierend, gewalttätig und ekelhaft war. Es ist, obwohl nichts Übernatürliches vorkommt, ist es ein richtiger Horrorfilm, finde ich. Mhm. Und auch wie der Film ausgeht, ist echt ein Horror. Psst. Also ich sag's jetzt nicht, aber es ist
wirklich... Es gibt immer nur Nazis, oder was?
Wenn man wirklich mal einen schlimmen, schlimmen Horror-Thriller sehen will, dann ist Green Room. Mhm. Also ein gemütlicher Kinoabend, ein gemütlicher Filmabend schaut anders aus.
Fürs Date. Okay. Mit Date hin.
Ja.
Er ist also kein Film fürs erste Date.
Nein.
Okay. Ah, ja. Dann
aber guter Horrorfilm.
Ja. Mir ist jetzt dann doch noch was eingefallen, ein Klassiker. Und den kennt ihr wahrscheinlich alle. Und vielleicht brauchen wir nicht lange drüber reden. From Dusk Till Dawn.
Ja, da kann man lange drüber reden.
Weil, mir kommt vor, das ist echt so eine super Mischung wieder. So mit Horror ist auch nicht, ja, ist schon Horror, Splatter dann am Ende. Ja. Am Anfang vielleicht so psychologischer Horror vielleicht.
Ganz na, leicht. Also am Anfang finde ich es überhaupt kein Horror. Am Anfang ist es so ein Roadmovie.
Action, ja. Roadmovie, genau.
Roadmovie. Naja, es ist schon Horror, oder eigentlich?
Am Anfang?
Ja.
Was ist
ja, man, sie sind
ja, das
Geiselsituation.
Ja, dass eine Familie einem verrückten Vergewaltiger ausgeliefert
ja, ist. Ja. Das ist die Welt einfach.
Ja. Okay. Ja.
Und nein, das war schon, auch so was, was die, bei uns die Runde gemacht hat. Also ja, boah, voll. Das müsst ihr sehen. Das habt ihr noch nie gesehen. Und das habe ich damals auch noch nie gesehen, so eine Mischung.
Na eben, weil das ist ja das man hat sich entweder einen Horrorfilm angeschaut, hat gewusst, okay, da geht mir ein Horrorfilm. Aber der ist ja relativ lang auf der anderen Ebene.
Genau.
Wo man sagt, okay, das kann einfach ein Roadmovie sein.
Das kann irgendein Gangsterfilm.
Das ist ja, genau, Gangsterfilm. Das ist Bonnie und Clyde und die haben halt da die Familie entführt. Ja, gut. Dann macht der Quentin Tarantino seine Ansagen an die Juliette Lewis, was sehr Horror, sehr viel Horror hat. Und dann ist in der, was mir ganz massiv im Kopf blieb, ist in der Tankstelle, wo er so durchdreht, oder?
Mhm. Das ist war, das da, wo er schon eine Verletzung?
Nein, ja. Das passiert dann dort,
das oder? Passiert das passiert da, wollte ich gerade sagen, ja.
Und das ist mal ganz stark im Kopf blieb. Da habe ich gedacht, boah, das war so, was sich so eingebrannt hat als Jugendlicher. Und dann geht's halt ab. Dann ist es, dann finde ich, wird es witzig, einfach.
Ja, es kann man aber schon so ein paar schockierende Sachen, ich hätte jetzt gesagt, am Ende. Also wenn's so richtig losgeht, so.
Ja, und dann ist halt, aber das ist halt.
Ja, wenn man, stimmt, da ist dann die Band und die Instrumente sind dann Körperteile plötzlich.
Also das ist halt alles dann gleich mal witzig.
Und es ist halt zum Beispiel allein die Charaktere, so. Da gibt's auch Szene und das ist irgendwie, wo einer merkt, der wird zum, also, ja, Spoiler, das braucht man jetzt nicht.
Ja, wie gesagt, bei alles, was so alt ist,
kann man sich groß. Da geht's um Vampire, okay. Ja. Und einer ist gebissen und er merkt schon selber, er verwandelt sich. Dann kriegt irgendwie so lange Fingernägel und so. Und will das natürlich verstecken vor den anderen.
Ah,
das die Hände.
Der Laufmaschine.
Genau, ja. Laufmaschine heißt er. Und das passiert währenddessen ein anderer, ich glaube, Ex-Navy- oder Army-Typ erzählt, wie er im Dschungel überlebt hat. Das heißt, man sieht nur im Hintergrund, wie er so Messerstechbewegungen macht. So, und dann habe ich den genommen und habe ich den so umgebracht und während er sich halt verwandelt. Und das ist einfach, das ist wieder so eine Klamauk-Szene, das ist einfach lustig gemacht.
Voll.
Ja. Aber dann ist wieder Splatter voll.
Aber da ist, also das ist, mein George Clooney hat man davor nur aus Emergency Room gekannt, meiner Meinung nach.
Mhm, ja.
Da hat er sich so, da hat er irgendwie auf einmal so den Bad Boy gespielt und das ist der Dude am Hals, was dann irgendwie jeder voll cool gefunden hat. Und ja, mega Film, also richtig. Cool.
Die Nachfolger habe ich.
Am Ende, ja. Das ist jetzt am Ende. Ja. Warum hast du diese Bar ausgesucht? Ja, cool. Titty Twister, ich habe es irgendwie witzig gefunden.
Das ist ein Zufall, ja. Das ist geil.
Das ist,
ich habe nie die Nachfolgefilme angeschaut. Gibt es, glaube ich, zwei oder drei? Ja, und eine Serie, glaube ich, sogar. Habe ich nie angeschaut.
Stimmt, danach habe ich auch nie angeschaut. Also ich habe nur den Urfilm gesehen. Der Archivar hat recherchiert.
Ja, okay. Recherchiert. Was ist mit der Laufmaschine?
Nicht Laufmaschine, sondern Sexmaschine. Genau. Das Interessante an der Rolle ist, das ist der Tom Savini. Ich habe mir noch gedacht, ich weiß da. Ja, das ist ein Special Effect Typ, der unter anderem die Special Effects für den Film gemacht hat.
Mhm.
Und für, Moment, jetzt muss ich kurz schauen, da Maskenbildner. Für Freitag der 13. und Maniac aus die 80er.
Hab ich nicht gesehen.
Maniac, da gibt es ein Remake mit dem Frodo. Mit dem
Elijah Wood.
Boah, die Filme sind ziemlich gruselig. Und ich habe noch eine gute Story zu From Dusk Till Dawn. Und zwar, Wie ich heute schon erwähnt habe, bin ich 1996 nach Innsbruck gekommen als HTL-Schüler.
Okay, ja, wir kennen alle die Statuen in Innsbruck, die sie für die dann errichtet haben. Ja,
die waren bestimmt nach Innsbruck gekommen.
Und ich habe da gewohnt im katholischen Lehrervereinsheim.
Ja, aber das heißt ja nichts.
Und
da hat ja jeder gewohnt, wenn er wollen hätte.
Da bin ich in Berührung gekommen mit ziemlich vielen Horrorfilm-Klassiker. Okay. Und ich weiß nur, dass wir unten im Aufenthaltsraum den From Dusk Till Dawn geschaut haben. Und da waren halt ziemlich viele Studenten und weil haben wir Studenten gewohnt und BEDAG-Studenten und alle Schüler. Und dann hat man Filmabend gemacht und hat From Dusk Till Dawn geschaut. Und dann ist der Heimleiter gekommen und hat 10 Minuten mitgeschaut. Hat den ganzen Film abgebrochen. Dass der Film wohl im katholischen Lehrerhaus nicht geschaut wird.
Hat nicht gewartet, bis das Weihwasser im Film zum Einsatz kommt. Und
man muss dazu sagen, dass der gleiche Heimleiter dann ein Jahr später wegen Veruntreuung abgeflogen ist. Und quasi das Heim.
Aber da kann er trotzdem moralisch andere Sachen schlecht
finden. Das kann ich mir noch erinnern. Das ist die Erinnerung zu von Dusk Till Dawn, dass damals der 15-jährige oder 14-jährige Enti vom Heimleiter.
Von Dusk Till Dawn war so ein Film, der in der Videothek immer weg war. Da haben wir immer gehofft, hoffentlich ist er da. Dann irgendwann ist einmal das Michael da gehängt und man hat ihn endlich ausleihen können.
Es gibt eine Variante von From Dusk Till Dawn, die in Österreich verkauft worden ist und nicht in Deutschland, ich glaube in Österreich und in Holland oder England.
Von morgen bis Abend.
Da ist ein Doku dabei und zwar Full Tilt Boogie. Das ist ein Doku vom George Clooney und vom Quentin Tarantino ist quasi so ein Making-of, wie sie den Film gemacht haben.
Ah, okay.
Der deswegen so interessant, der fand extrem lustig an, wie sie beide in ihre Outfits übers Set gehen und es kommen permanent irgendwelche Groupies, die Unterschrift vom George Clooney wollen und niemand will eine Unterschrift vom Quentin Tarantino. Und dann wird der Film, das Full Tilt Boogie, die Doku, wird extrem interessant, weil es halt darum geht, wie in Amerika Filme gemacht werden können, wenn du nicht bei der Gewerkschaft bist.
Mhm.
Und ich habe den Film am Grabbeltisch beim Libro einmal entdeckt, also die DVD-Variante. Und wenn das jemand hat oder wenn jemand eine coole Doku, ich glaube, mittlerweile gibt es das auch auf YouTube, glaube ich, zum Sehen. Wenn jemand eine coole Doku sehen will, wie in die 90er Filme gemacht worden sind, dann kann man Full Tilt Boogie kann ich empfehlen. Das ist echt eine gute Doku. Ja.
Für alle, die zu Halloween eine Doku guter Horror ist.
Gibt es vielleicht eine Doku? Kennt wer von Horror-Dokus?
Vom Boogie irgendwie?
Ja, Full Tilt Boogie.
Nein, ich meine schon, wo die Doku an sich dann den Horror vermittelt, nicht über Horror.
Wie heißt der Klimafilm?
Ja, vielleicht kein schlechtes.
Ich möchte übrigens jetzt an der Stelle einen schönen Gruß an die Andrea sagen, die sich angeboten hatte, dass sie mit uns vielleicht einmal einen Podcast über Quentin Tarantino macht, weil sie ihr Arbeit auf der Uni über Quentin Tarantino geschrieben hat.
Okay.
Ja. Schönen Gruß an die Andrea. Ja, freut sich sicher,
wenn sollte man gar nicht zu sehr über so eine Filme momentan reden. Sondern,
ja.
Wenn ich jetzt nicht ganz täusche, mir das damals, entweder verwechsel ich es jetzt mit Pulp Fiction oder ist es bei From Dusk Till Dawn, ganz am Anfang dann so, ja, ein Quentin Tarantino-Film. Und dann kommt am Anfang, glaube ich, oder ist am Ende vom Film halt der Name von Danny DeVito als Produzent, glaube ich, forscht. Ist das bei From Dusk Till Dawn?
Reservoir Dogs, glaube ich. Oder Pulp Fiction.
Nein, Reservoir Dogs habe ich damals nicht gesehen. Nein, ist wahrscheinlich Pulp Fiction.
Ja.
Irgendwie habe ich dann seinen Namen in Erinnerung gehabt. Ah, okay. Der hätte jetzt nicht gedacht, dass er sowas
mitproduziert. Danny DeVito, ja. Stimmt. Der hat ziemlich viel Potenzial im Quentin Tarantino gesehen. Aber ich glaube, es war Reservoir Dogs.
Kann uns dann ja vielleicht die Andrea erläutern. Genau.
Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig erklärt, denn sie hat ihre Arbeit nicht über einen speziellen Film gemacht, sondern.
Oder der Professor, der die Arbeit gelesen hat, ruft sie an und sagt, sie muss sie nochmal schreiben, weil der Archivar hat andere.
Oder ich muss mich jetzt ganz fest entschuldigen danach bei Andrea. Aber.
Gut, das war jetzt ein Zwischenruf.
Ja, aber ich habe sonst keine Tipps.
Ich habe noch einen Tipp und zwar ist es eine Horrorkomödie. Und zwar ist es eine Horrorkomödie, die ich. Also Horrorkomödien sind ja ein schwieriges Thema, weil...
Ist es Horror? Ist es Komödie?
Ja, es kann es entweder lustig oder kann es gruselig sein. Mhm. Und vor allem bei... Ich weiß nicht, haben wir mal im Podcast drüber geredet oder privat, dass zum Beispiel witzige Videospiele gar nicht so gut funktionieren. Oder es gibt nicht so viele wirklich lustige Videospiele. Und der Grund ist... glaube ich, der, dass es schwierig ist, Ekel ist leicht zu erzeugen und Spannung auch, aber Humor ist eher schwierig zu erzeugen.
Du weißt, wie schwierig es ist, den Podcast zu machen.
Genau, also Humor.
Ekel, leicht.
Humor habe ich noch nie erzeugt.
Aber. Humor, schwer.
Aber eine sehr gute Horrorkomödie ist Tucker and Dale vs. Evil. Hat den jemand gesehen?
Ja, gesehen. Sehr gut.
Super. Ja, eben. Vom Ellie Craig. Weiß ich jetzt nicht mehr.
Craig von mir. Craig.
Von Ellie Craig. Fuck. Und jetzt, wer spielt mit? Der Alan?
Ich hätte es ausgesprochen Tudyk.
Alan Tudyk. Alan Tudyk kennen, glaube ich, die meisten aus wahrscheinlich Doom Patrol, wo ein Mr. Nobody spielt. Oder Sterben für Anfänger.
Firefly.
Oder Firefly, okay, oder Firefly. Oder in
Piraten, aus Dodgeball.
K2SO, glaube ich, hast du der Roboter aus Rogue One.
Ja, aber da ist ja nur die Stimme.
Das ist nur die Stimme, aber er hat ihn auch, wir haben heute noch ein Video geschaut, es ist nicht nur eine Stimme, er hat ihn auch gespielt. Wir haben heute noch ein Video geschaut,
wo er gespielt hat. Aber das sieht man jetzt nicht.
Schwierig zu erkennen, dass gespielt er einen CGI-Roboter gespielt hat.
Und die Story von Tucker and Dale vs. Evil ist sehr clever und sehr lustig, nämlich Tucker und Dale sind zwar so Backwood-Rednecks, die im Grunde ihres Herzens und nicht nur im Grunde ihres Herzens, sondern eigentlich schon komplett total nette Typen sind. Nur leider wohnen sie halt im hintersten Kaff und sind halt Rednecks, aber wollen echt nur, sind wirklich feine Typen.
Sind ja, wirklich, wissen, was ich gehört.
So. Wissen, was ich gehört, sind nett zu Frauen, sind nett zu Tieren, wissen halt, wie man sich aufzuführen hat. Und eines Tages sitzen sie, glaube ich, in ihrer Lieblingsdankstelle, glaube ich, oder Lieblingsdiner, irgendwo im Nirgendwo, und da kommen so eine Gruppe unsympathische Yuppie-Jugendlichen aus der großen Stadt, oder junge Erwachsene eigentlich sind es, glaube ich, und kommen schon an und sehen die Tucker and Dale, und einer von den beiden verliebt sich schlagartig in eine hübsche Großstadtschönheit und kann deswegen nur mit offenem Mund starren. So sieht man es aus ihrer Sicht. Und dann sagt sein Kumpel, hey, schau nicht so, man schaut Frauen nicht so an auf so eine Art und Weise. Und er starrt halt so mit offenem Mund, ja, oh, wow, so eine schöne Frau hat er noch nie gesehen. Und dann sieht man die Szene aus der Sicht von den Großstadt jungen Erwachsenen, und die sehen halt zwei gruselige Creeps, die wirken wie debile Verrückte, die sie halt anstarren, und die fürchten sich halt sofort vor ihnen. Und im Laufe vom Film passiert dann Folgendes, dass genau die Großstadtschönheit beim Fischen, glaube ich, einen Arsch auf den Kopf kriegt oder irgendwie halt ins Wasser fällt, und einer von den beiden rettet sie und bringt sie heim und macht ihr Frühstück und ist ein Gentleman von A bis Z und macht nichts falsch und will halt nur, dass sie gut geht und dass ihr nichts passiert und bemüht sich halt wirklich nach allen Regeln der Kunst, dass er halt die arme Frau irgendwie dass ihr halt nichts passiert. Und was die anderen sehen, ist, dass sie ins Wasser fällt und der Freak, der Hinterwald-Freak, sie einfach aus dem Wasser zart und mitnimmt. Und für die Großstadtjugendlichen wird es so eine Art Backwood-Horror. Und für die beiden Hinterwäldler wird es einfach eine seltsame Situation, in der sie nicht wissen, was sie machen sollen. Ja. Und die Großstadtjugendlichen wollen dann ihre Kollegin retten. Und im Zuge der Rettung
passieren die wildesten Unfälle.
Wow.
Unfälle, das ist noch wichtig zu sagen. Ja.
Unter anderem gibt es halt eine Szene, wo einer dann quasi von den Großstadt-jungen Erwachsenen und quasi von hinten umbringen will, und von den beiden, vom Background, vom Dale, und aus purem Zufall in einen Holzhäcksler reinhüpft, weil er ihn halt attackieren will, und der Dale oder der Tucker bückt sich gerade und der andere hupft halt Kopf voraus in den Holzhäcksler rein. Und was die anderen sehen ist, also was ihm für einen Dale oder für einen Tucker passiert ist, dass er ganz normal arbeitet und auf einmal kommt ein junger Erwachsener aus der Stadt und springt in seinen Holzhäcksler rein und bringt sich um. Und dann will er ihn noch so rausziehen an die Beine, aber es ist alles so zu spät, und die anderen Kumpels von denen, was auch gerade da umgebracht hat, kommen gerade und sehen, wie der Tucker die Beine in der Hand hat und ihn halt im Holzhäcksler halt.
Ja, und super. Wie dann Tucker und Dale mal, das sind Jugendliche, das ist irgendwie so eine Sekte, die wollen sich umbringen im Wald.
Ja.
Ja.
Super, es ist so viel Missverständnis, so viel Klischees, oder? die da abgearbeitet werden, ist super grandios.
Und ja, es wird halt noch dann schlussendlich doch nicht so ein Horrorfilm, aber ich will jetzt nicht sagen, ich will nicht spoilen, warum, aber es wird dann schlussendlich doch noch ein gewisser, hat doch noch eine gewisse Horrorkomponente. Ja.
Mhm. Ja. Super. Empfehlung für die eher lustigeren Abende.
Aber es ist schon ein bisschen blutiger. Muss ja, man ein bisschen,
blutig ist er schon auf jeden Fall. Essen sollte man weg. Entweder danach oder eher davor vielleicht.
Ja, ist schon ein Splatterfilm.
Ja. Ja, das ja, muss man wissen.
Ja.
Das
ist nicht
so lustig. Was ich auch noch gut gefunden habe, was ihr denn gesehen habt, jetzt auch kein Tipp, aber wenn man jetzt mal die Klassiker durchgeschaut hat und sich nach einem neuen Horrorfilm mit klassischen Ansätzen verzehrt, dann mit berühmten Schauspielern auch, Cabin in the Woods. Haben wir, glaube ich, schon mal geredet.
Haben wir schon mal geredet? Ich liebe den Film.
Cabin in the Woods.
Ja? Cabin.
Ja. Cabin in the Woods.
Ja, Cabin allein in the Cabin Woods. Cabin in the Woods, ja. Ja, das
haben
ist,
wir schon
das
geredet,
ist
so wie, gell?
Ich weiß es gar nicht, haben wir darüber geredet? Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht, nein.
Aber es ist so wie Screamshot damals ein bisschen so halt so, Persiflage auf gewisse Sachen und Szenen, aber halt
super.
Also einfach mit einem super Einfall.
Ich würde gar nicht mehr drüber reden. Schaut euch den an, der ist wirklich cool, weil da alles, was man dazu sagt, ist zu viel, weil dann ist
es. Ich glaube, wir haben nur mal erwähnt, dass das ein Film ist, wo man am besten keinen Trailer schaut.
Genau,
sondern einfach nur
anschauen.
Einfach einen Film
anschauen. Genau, und ich mache, falls du noch, ich habe noch einen, weil das war jetzt noch ein Zwischenruf, um dieses Thema vielleicht versöhnlich abzuschließen und friedlich, dass jeder halt noch schlafen kann. Wieder ein Klassiker. Beetlejuice.
Oh, ja. Den Burton-Klassiker.
Den Burton-Klassiker. Mhm. Und strotzt vor Special Effects der guten alten Schule. Viel Stop-Motion-Sachen mit der Schlange und Co.
Mit Batman.
Genau, Schauspieler, sehr bekannte Schauspieler, zu dieser Zeit und auch immer noch. Michael Keaton spielt Beetlejuice, Winona Ryder spielt die Tochter, Alec Baldwin spielt den Vater, Gina Davis die Mutter, Catherine O'Hara kennt man auch, Jeffrey Jones kennt man aus.
Sie spielen da alle mit?
Ja, aus Howard the Duck, da ist er mir, der Jeffrey Jones sehr im Kopf geblieben, Ferris macht blau.
Ah, ist er der Ding, der Direktor, ne?
Ich glaube, er ist der Direktor.
Oder Michi macht blau. Wir von unserem Instagram-Account.
Von unserem sehr guten Instagram.
Von unserem sehr, bitte folgt uns. Da spielt den Ed Rooney.
bitte folgt
also
uns.
Also viele, viele großartige Schauspieler. Und es geht darum, dass quasi die zwei Hauptdarsteller beim Autounfall sterben. Das kann man gleich vorweg sagen. Und dann jedoch dadurch, dass die Behörde für das Nachleben zu viel Arbeit hat, das ist halt so Beamten, das ist also ein Amt, müssen sie 125 Jahre in ihrem einstigen, also in ihrem alten Haus in der Dachkammer wohnen und können dann nicht mehr weg. Und das taugt ja nicht so. Und dann wird ihr Haus verkauft und da zieht eine neue Familie ein. Sie wollen dann eben diese Familie aus ihrem Haus vertreiben, damit sie halt weiterhin in ihrem Haus wohnen können. Für diese 125 Jahre und die Winona Ryder ist die einzige, die sie dann sehen kann, glaube ich. Ja. Und sie beschwören dann quasi den Beetlejuice herauf, der ihnen hält, der so quasi der Obergeist ist, der ihnen dann helfen soll, diese Familie aus dem Haus zu vertreiben. Und das ist ein super Film.
Das ist übrigens, ich weiß nicht warum, weil es ist ja eigentlich ein Albtraum, aber es ist irgendwie so eine wohlige Vorstellung vom Jenseits. Also so eine gigantische Bürokratie, so ein Amtsapparat arbeitet, ja, der dann quasi für die Nachwelt zureist.
Ja. Weißt du, was mich das erinnert? So sie sind da, glaube ich, im Warteraum, oder? Mhm. Da hocken halt ganz viele komische Gestalten rum und das erinnert mich immer irgendwie so an Man in Black. So, ja, wenn sie in die Zentrale kommen, und dann ist dann plötzlich, das geht alles um.
Ja. Da sitzt da mit seinem Kopf am Schoß, irgendein Motorradfahrer und so witzigsten Sachen. Und das ist ja, man ist ja kein, ist es ein Horrorfilm? Ist es eine Horrorkomödie, oder?
Aber es ist schon, auf jeden Fall eine von denen, wo es dann nur eine Kinderserie draus gemacht haben.
Ja, stimmt.
Es gibt eine Zeichentrickserie.
Ja, es ist dann wie alles, was der Tim Burton so, Tim Burton hat ja generell seine Sicht auf die Welt muss ja generell ein bisschen horrorhaft sein, weil alles, was er macht, hat ja, ist irgendwie verdreht und schräg und und aus der Perspektive gerissen. Also das, er kann das ganz gut, sowas. Und deswegen ist er dann normal. Es sind ja sogar die Batman-Filme, die er gemacht hat, sind ja
düster
und fast schon, haben ja schon gewisse Horrorelemente jetzt.
Ja, voll.
Zum Beispiel der Pinguin bei Batman Forever, weißt du, oder?
Batman Returns.
Ja. Da, wo der Danny DeVito in Pinguin spielt, meiner Meinung nach voll unterschätzt, wesentlich besser als der Jack Nicholson, als der Joker. Und meiner Meinung nach auch besser als der Heath Ledger in Joker. Man darf es ja kaum sagen, aber ich will jetzt im Heath Ledger in diesen Club spucken, aber der Danny DeVito als Pinguin.
Machst du aber trotzdem.
Ja.
Der Film ist, also die Rolle, wie er das spielt, ist der Hammer. Mhm. Also das voll.
Henry Cobblepot.
Ja. Das ist.
Ja, aber jedenfalls, das ist ein bisschen ein Feel-Good Halloween-Movie für die Halloween-Horrorfilm. Das ist für die, was jetzt sich nicht gar anschauen wollen, die sich nicht unglaublich gruseln wollen, aber die trotzdem, oder erschrecken, die aber trotzdem
gern das so Übernatürliche, ein bisschen Spannung.
Ich habe noch ganz kurz, will ich gar nicht groß drauf eingehen.
Was? Hast du noch was?
Na, ganz einen kurzen Tipp, weil das ist jetzt mir fast zu versöhnlich.
Ganz kurz. Ja, spuck halt noch wem ins Grab.
Ganz kurz noch einen Tipp für Leute, die nicht mit so einem netten Gefühl aus einem Film rausgehen wollen. Habe ich noch einen Tipp, und nämlich Der Nebel, auf Englisch Der Mist von 2007, ist eine Stephen King-Verfilmung, wo sich eine Gruppe von braven Bürgern in einer amerikanischen Kleinstadt, wie man es vom Stephen King gewöhnt ist, an einer furchtbaren Situation ausgeliefert sieht, nämlich dort zu einer fremden Dimension hat sich offensichtlich aufgetan, und aus einem mysteriösen Nebel kommen Tentakel, Klauen und Giftstachel bewehrte Monster heraus. In dem Film gibt es eine Rolle, nämlich so eine fundamentalistisch-religiöse Katholikin oder Evangelistin, weiß ich nicht ganz genau, die auch wieder, da muss man sich auch wieder fragen, hey, was ist schlimmer, der eigentliche Horror vom Film oder die Menschen? Und der Film endet überhaupt nicht nett und überhaupt nicht versöhnlich, sondern der hat so ziemlich den kältesten Faustschlag in die Magengrube, die ich von Horrorfilmen überhaupt kenne. Und
nicht spoilern bitte, Andy.
Nein, spoil's nicht, aber ich muss sagen, ich habe den Film angeschaut und mir war echt, ich habe mir gedacht, wow. Der Stephen King selber hat gesagt,
er hat seine Band angerufen.
Er hat sowas eh noch gesagt, nämlich, er hat das Buch geschrieben, Der Mist, mit einem anderen Ende, und er hat dann den Film, das Drehbuch gesehen und hat gesagt, er wünscht sich, ihm wäre das Ende eingefallen. Okay. Also Stephen King über das Drehbuch gesagt.
Ja. Throwback übrigens zum Teil 2 von Es, wo das ja auch ein Running Gag ist, dass der Erwachsene, der dann jetzt der Drehbuchautor ist, einfach schlechte Bücher und schlechte Enden schreibt. Und dann der Stephen King sogar vorkommt im Film und sagt, ja, dein Buch ist schon ganz gut, aber das Ende ist halt scheiße.
Ja, stimmt. Aber da fällt mir auch noch, das muss ich jetzt auch noch sagen, ich habe am Wochenende ein 90er-Jahr Trash, wirklich Trash gesehen, nämlich Sleepwalkers auf einer Kurzgeschichte basierend von Stephen King, wo der Stephen King auch selber mitspielt. Ich muss dazu sagen, ich habe die Szene selber nicht gesehen, weil ich eingeschlafen bin, aber die Kumpels haben mir dann erzählt, dass Stephen King kommt vor, der in dem Film wortwörtlich sagt, hey, ich bin für das Theater nicht verantwortlich. Das war die Sprechrolle von Stephen King.
Das sind auch wunderschöne Endworte. Wunderschöne Schlussworte vom Andy. Ich bin für das Theater nicht verantwortlich. Ich glaube, es gibt da ganz, ganz viele gute Horrorfilme. Stephen King, Shining, es gibt noch Poltergeist, es gibt da
Hellraiser.
Diverse Exorzismen. Es gibt auch noch ganz viele nette horrorige Filme wie Hotel Transylvanien.
Oder Der Goldene Nazi beim Bier von Absam Teil 2.
Oder oder Zwischendinge wie Hexen.
Oh.
Oder Hokus Pokus. Schon sehr gruselig sein, aber vielleicht zwischendrin. Vielleicht machen wir noch einen Post dann mit unseren Top 5 Horrorfilmen,
die wir nicht genannt haben. Mir ist was eingefallen. Sollen wir dann, wem die Geschenke nicht auspackt?
Oh mein Gott.
Oh mein
Können wir jetzt überhaupt aufhören? Ja, wir hören auf und machen einfach Fotos.
Genau, und nächstes Mal gibt es dann die Reviews der Geschenke vom Marco.
Nein, ich finde, die sollte man dann schon. Machen wir es bei der nächsten
Aufnahme. Ja, Review. Aufnahme, oder machen wir es bei der nächsten
Aufnahme. Ja. Ah, das wird dem nicht gerecht, wenn man es einfach nur auspackt. Und dann
ich habe sie noch nicht gesehen.
Ich habe sie nicht dabei, aber.
Ich habe sie dabei, aber da kann man nicht viel.
Aber man sollte schon unsere O's und A's hören, oder?
Ja, aber auspackt haben wir sie nie live.
Mehr.
Ich wollte es auch nicht. Oje, oje.
Ja, ja, oh, es war,
wir werden sehen. Wir werden sehen.
Stephen King denkt sich gerade mal, war mir das Ende eingefallen?
Ja, wo alles offen ist. Dann kann
es ist alles offen. Ihr werdet jetzt entweder noch einen Anhang hören, wo wir die Geschenke aufmachen, oder wir erzählen es euch beim nächsten Mal. Oder wir packen es euch beim nächsten Mal aus. Aber ich beende das jetzt trotzdem da. Ich habe es auch begonnen. Danke, lieber Marco. Danke, lieber Andy. Es war wieder ein Volksfest. Es war super. Es war nicht gruselig, gar nicht gruselig. Danke fürs nette Gespräch und auf Wiederhören.
Ja, danke, dass wir wieder zusammengefunden haben in der Dreiergruppe. Hat mir Spaß gemacht, auch wenn das Thema vielleicht für manche gar nicht so spaßig ist.
Mir hat es auch verdammt viel Spaß gemacht und wir dürfen jetzt zum Schluss auf keinen Fall vergessen, die Lisandra Finsterwald zu erwähnen, die sehr gerne bei dem Podcast teilgenommen hat, aber aus gesundheitlichen Gründen leider nicht können hat. Aber, Spoiler, wir werden auf alle Fälle die Sandra wieder mal als Gast bei uns haben und sie wird auf jeden Fall wieder Teil vom Popkultur-Beichtstuhl werden. Und wir wünschen ihr an der Stelle gute Besserung.
Genau, gute Besserung. Gute.
Und ja, wir werden uns in Zukunft auf alle Fälle hören und die Hörerinnen können sich auf ein Vierer-Team freuen wieder in Zukunft.
Und auf unseren Instagram-Account, dem sie gerne folgen darf.
Bitte. Ja. Folgt uns und folgt Lisandra auf Instagram und wir wünschen euch gruselige Halloween und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.